Hallo, willkommen zu Dev Radio. Folge Nummer wie viel?
Ich habe ein paar Sendungen hochgetragen. Es sind irgendwie jedes Jahr 260.
Okay, irgendwas jedes Jahr 260.
62 steht im Pad.
Ja, das war bevor Markus angekündigt hatte, dass er gerne Podcasts online stellen will. Deswegen müssen wir jetzt noch nachgucken, welche Nummer dieses Ding jetzt kriegt.
Ja, okay.
Obwohl, es muss von uns
links
bleiben. Es muss es bleiben, weil wir haben ja schon die Aufnahme einprogrammiert. Okay, zurück zum Text. Hier, am Mikrofon hier ist Reki. Im Studio habe ich bei mir den Renz,
Markus,
Dommel
und Jens.
Und wir haben heute als Thema Backup-Strategien. So, Musik. So, willkommen zurück bei Dev Radio. Thema Backup-Strategien. Seitdem ich da mache, lese ich ja gerne Nachrichten vor. Bevor ich aber dazu komme, Renz, was hatten wir gerade im Radio?
Wir hatten gerade einen Techno-Track. Jetzt muss ich natürlich kurz spicken, aber was es eigentlich war. Es hieß Tea Party und es war von Baby Ford and the iFact Collective.
Dankeschön. Gut, kommen wir zu den Nachrichten. In Dänemark wurde Dänemark in Minecraft nachgebaut.
Also nachgebaut und veröffentlicht von der Open Data Gruppe von Dänemark. Das fand ich ganz beeindruckend, dass sie so ein Behörde dafür haben.
Mhm. Die Map ist 1:1 maßstabsgetreu meines Wissens, und zwar entspricht ein Block genau einem Meter. Mhm. Und man kann sich die Map runterladen. Ich habe den Link leider irgendwie verbummelt. Ich hätte schwören können, es wäre im Patch, aber irgendwie fehlen da zwei Zeilen.
Ist noch dokumentiert, auf welchem Weg sie die Daten importiert haben?
Die haben sie selber erzeugt. Das sind Geodaten aus... bin mir eigentlich nicht sicher.
Also das haben sie erzeugen lassen, also die Höhen der Landschaften haben sie erzeugen lassen, aber ich glaube, angeblich sind auch Gebäude drin.
Mhm. Ja, es sind auch Gebäude drin.
Ich glaube, das haben sie selber gebaut.
Man muss sagen, bei so Ländern wie Dänemark, die relativ flach sind, ist das relativ einfach mit dem Minecraft.
Dänemark ist gar nicht flach.
Naja, wenn du mal das Hochland von Tibet nachbauen möchtest, maßstabsgerecht, hast du mit der Höhenangabe ein Problem.
Ich habe es gerade noch in meinem Log hier stehen, in meinem History. Und tatsächlich sind da Bilder, Gebäude drauf, schau mal.
Oh, schick gebaut.
Ja, genau, sieht ganz teuer aus. Ich werde das Link nachher mal irgendwo reinpasten, damit es in den Website da reinkommt.
Mhm. Gut, dann, was ist noch so Wichtiges, Interessantes passiert? Also, ein Amazon-Händler hat in Deutschland einen Kunden verklagt, weil er eine negative Bewertung gegeben hat. Das ist zwar die Kurzzusammenfassung in der Titelzeile von Golem, aber das, was richtig passiert ist, das muss man eher nachlesen.
Was ist denn Golem?
Golem ist
ein Abklatsch der Bild-Zeitung, der versucht, Nachrichten wiederzugeben mit ganz viel, wir sind die größten, besten, tollsten.
Ja.
Du möchtest Golem lesen, wenn du wissen willst, welche tollen Features Grafikkarten implementieren. Dafür haben wir eine Referenz, zum Beispiel Grafikkarten sind die ganz okay. Was ich bei denen nicht mag, ist die Berichterstattung über Politik. Oder die Berichterstattung über Produkte.
Mhm. Okay. Muss ich dir zustimmen. Zumindest, aber gut, das ist sogar dahin durchgedrungen bis zu Heise, deswegen fand ich es mal gut, damit aufzunehmen. Ja, was passiert ist, ein Kunde hat irgendwas gekauft, war damit nicht zufrieden, hat eine schlechte Bewertung abgegeben. Gut, wenn man so Versandhändler kennt, dann tun sie ja möglich alles Mögliche, damit man die Bewertung zurückzieht oder dass sie es so lange versuchen nachzubessern, so kenne ich es zumindest. Nur ist das in diesem Fall nicht passiert, sondern der Händler hat eine Ermahnung geschickt, eine Unterlassungsklage oder so ähnlich, geschickt. Daraufhin hat der Kunde zwar die negative Bewertung zurückgezogen, hat sich aber an Amazon beschwert. Und irgendwie ist das dann passiert, dass dem Händler das Konto gesperrt ist und jetzt verklagt der Händler den Kunden, weil sein Konto weg ist und er dementsprechend Schaden hat.
Ja, okay.
In welchem Land war das Ganze?
Deutschland.
Oh, ich hätte jetzt spontan auf Großbritannien und USA getippt. Schön, dass wir es auch jetzt hier haben.
Deswegen ist es ja interessant, weil wenn das irgendwie hinter dem Meer ist, dann würde es auch interessieren.
Ja. Der ganz weit weg, da drüber.
Okay, gut, dann habe ich auf Fefe gelesen, USA schafft Netzneutralität ab. So hat es Fefe zumindest geschrieben, aus Sicht bei sich auf dem Blog.
Das ist der Fefe, komm.
Also was tatsächlich passiert ist, dass die FCC, die Federal Trade Commission, wie habe ich sie richtig referenziert, hat eine Verordnung erlassen, die es ausdrücklich vorsieht, dass man für Diensteklassen extra Geld verlangen darf.
Wirklich jetzt? Das habe ich nämlich noch, das wäre mir neu.
Prüfe deine Zusammenfassung, ich bin mir nämlich gerade total unsicher.
Also ich habe zumindest einen Tweet gesehen mit einem Bild, wo das dann sehr interessant ist. Ja, für 50 Euro kriegen Sie einen Grundanschluss. Ach, wenn Sie noch soziale Netzwerke brauchen, müssen Sie noch 5 Dollar mehr zahlen. Und wenn Sie noch das haben wollen, müssen Sie nochmal mehr zahlen.
Ja, genau.
Und, ach ja, und wie Sie wollen Webseiten Ihrer Freunde angucken? Ja, das kostet nochmal 5 Dollar mehr.
Also meines Wissens ist die Geschichte ungefähr so. Die FCC hat das, das ist die Organisation, die die ISPs und so weiter in Amerika kontrolliert und hauptsächlich auch um Funk zum Beispiel geht.
Was wäre das hier?
Wahrscheinlich
Bundesnetzagentur.
Genau, sowas ähnliches. Und was die gemeint haben, die haben eine relativ aktive Position genommen und gesagt, ha, das Netzneutralität, das beschützen wir als Teil von unserer allgemeinen Aufgabe als FCC. Und irgendwann hat jetzt ein Gericht entschieden, das geht nicht mehr, oder das ist schon länger her, glaube ich, so vor ein, zwei Monaten, weil ein der ISPs, große ISPs in Amerika, die hat die verklagt und hat gesagt, ihr dürft das gar nicht. Und das Gericht hat gesagt, ihr habt recht, das dürft ihr gar nicht. Und jetzt gibt es eine ganz große Diskussion in Amerika über Netzneutralität und soll man das haben oder nicht. Und insbesondere auch gibt es jetzt Vorschläge von Leuten, die meinen, die FCC sollte die Möglichkeit haben, da weiterhin einzugreifen. Es kam nämlich schon vor, dass zum Beispiel Comcast, einer der größeren in Amerika, hat sich extra Geld geben lassen von Netflix, weil Netflix kostet so viel Geld. Man kennt Netflix in Deutschland vielleicht nicht. Das ist sowas wie Watch Ever, wo man halt Serien streamen kann. Und das ist in Amerika extrem populär. Und das eigentlich ist es in die ganze Welt populär, außer in Deutschland, weil in Deutschland ist Netflix irgendwie verboten oder so, ich weiß es nicht. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ah, Lizenzsachen und so weiter.
Ja, genau. Also es gibt ganz viele Dienste in Deutschland außer Netflix, was der Rest der Welt verwendet. Das finde ich irgendwie ganz lustig.
Ich bleibe meiner Meinung zu Streamingdiensten. Das aktuelle Angebot in Deutschland ist mangelhaft.
Ja. Nicht also ausreichend. Das ist nämlich der Grund. Genug. Das ist der Grund, dass ich eigentlich Netflix haben wollte, weil ich habe es bei meinem Bruder Mike gesehen, der hat es daheim in den Niederlanden und da ist es ganz gescheit. Das gleiche gilt für Norwegen und in Schweden, da gibt es auch ein ganz großes Angebot. Nur hier ist halt nichts.
So, nächste News. Der norwegische Geheimdienst kauft sich für 100 Millionen einen Supercomputer, damit sie die Krypto selber knacken können und das nicht mal an die NSA schicken. Gut, wieder mal Fefe-Blog.
Ja, genau. Aber es ist ganz lustig zum Lesen. Und es geht zum Dageblatt. Oder wie heißt das Ding? Das ist die norwegische Zeitung, die da auch als Link dasteht, der ist relativ gut. Hat, glaube ich, auch einen englischsprachigen Artikel dazu.
Ja, gut. Okay, interessantere Sachen. Ein Zero-Day-Exploit im Internet Explorer. Normalerweise würde ich das gar nicht erwähnen, aber anlässlich der Support-Einstellung von Microsoft zu Windows XP sollte man noch wenigstens jetzt noch schnell erwähnen, dass der Bug in Windows XP auf jeden Fall nicht gepatcht wird. Es sei denn, man hat wie bestimmte Länder, also Bundesländer.
Zum Beispiel Hessen, glaube ich.
eine Supportverlängerung gekauft.
Also einen ganz teuren.
Der Exploit ist schon böse. Es wird zwar in allen Windowsen dann irgendwann gepatcht, aber in XP offensichtlich nicht. Weil keine Support mehr. Okay.
Ich habe andere Gerüchte gehört, dass es trotzdem ein Patch geben wurde, aber vielleicht ist das nur, wenn man so einen Supportvertrag hat, das weiß ich nicht.
Ja, ich glaube nur, wenn man einen Supportvertrag hat.
Ja, okay. Also sind wir das zu blöde, wenn du was ist es, 6 oder 7 sind wir das dann endlich los? Ist man als Webdeveloper auch wieder froh.
Ja, das ist so ein Problem, das reicht ja nicht einfach den Internet Explorer zu patchen, weil das ist offensichtlich ein Bug im SSL drin sogar. Und das ist ja nicht in Internet Explorer drin, sondern in Windows drin.
Ja, okay. Alles doch völlig egal. Keiner verwendet doch mehr XP.
Naja. Es ist teuer, weil es für die Leute billiger war, die Superverlängerung zu verkaufen, als das Zeug gar nicht umzustellen.
Ja, ja.
Es ist relativ billig.
Ja, wenn man so, wenn man es in großen Massen kauft, dann schon, ne?
Die britische Regierungsbehörden zahlen 5 Millionen britische Pfund pro Jahr für die Superverlängerung.
Oh. Okay. Das ist eigentlich okay. Hm?
Ja. Gut. Ja. Keine Ahnung, wieso das hier drin ist. Ich habe keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, als ich es reingesetzt habe, aber ich lese es trotzdem weiter vor. Die deutschen Mobilfunkanbieter reagieren auf die von der EU geplante Abschaffung der Roaminggebühren.
Haben die dich beschwert oder was? Weil das ist schon so 10 Jahren Thema.
Ja, die hat jetzt mittlerweile endlich die Richtlinie, glaube ich, gebaut. Oder wollen sie bauen?
Nee, das ist über die letzte Zeit ist es immer weiter runtergegangen. War in den Niederlanden auch mal eine Diskussion vor ein paar Jahren.
Ja, es gab die Diskussion und irgendwann so, ja, wir werden irgendwann die Richtlinie machen.
Nee, die sind schon gemacht. Es gibt schon Richtbeträge für Roaminggebühren.
Ja, zumindest haben jetzt die Mobilfunkanbieter gemeint, sie passen es noch einmal an. Darunter hat auch die Rosa Firma gemeint, ihr komplettes Angebot auf sehr interessant umzustellen. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, das sollen die Leute bitte nachlesen.
Ja, ja.
Okay. Weil ich mir nicht sicher bin, was dann Werbung ist und was nicht. Wir sollen ja im Radio keine Werbung machen.
Aha. Ach, was du erwarten kannst, ist im Zuge der Kampagne, alle Anbieter ganz groß raushängen werden, sie können jetzt kostenfrei nach Europa telefonieren, wir sind ganz cool, wir sind besser als unsere Konkurrenz. So wird eine Werbekampagne überschlagen.
Ja, ist es ja schon. Nur, dass da irgendwie so versteckte Dings sind, das soll man auch noch lesen müssen.
Aha.
Gut, dann was vielleicht interessanter ist, habt ihr schon von Aerero gehört?
Nee.
Das sind irgendwie diese Firma, die so Antennen gebaut haben und auch haben, die irgendwie so nicht mal größer sind als so eine Münze. Und dann haben sie halt viele davon und bauen gerade so mehr oder weniger einen Streaming-Dienst auf. Und die Kabelanbieter sind gerade der Meinung, oha, das ist illegale Raubkopien. Weil die Antennen fangen ja Kabelsignale ab.
Aha.
Naja, was ist Kabelsignal? Eigentlich fangen sie ja die TV-Signale ab. Also die sowieso im Äther sind.
Ja, aber die sind auch nicht kostenpflichtig.
Ja. Aber was? Sie zahlen keine Kabelgebühren, ja, wie die Kabelanbieter. Deswegen finden die Kabelanbieter gerade, oh, wir klagen jetzt, weil uns laufen die Kunden weg. Weil Aero viel billiger ist. So im Schnitt 15 bis 70 Dollar.
Aha. Komisch. Amerika.
Hey, das habe ich sogar aus der Süddeutschen gefischt.
Ja, ich sehe es ja, aber trotzdem.
Gut, dann gab es noch viele, viele Meldungen zur Schlammschlacht zwischen Apple und Samsung. Ich meine, es gibt keinen anderen Begriff, der das besser trifft als Schlammschlacht.
Ich weiß ja nicht, was Schlammschlacht ist, aber... ich kann mir das so vorstellen, wenn da Apple und Samsung steht und dann denke ich mir, ja, okay, ist offensichtlich, kann er raus interpolieren, was es weiß.
Also eine Schlammschlacht ist, wenn du auf alle sachlichen Argumente verzichtest und ich sage, du hast Unrecht, weil du... du hast Unrecht, weil du kein Deutscher bist.
Ah, okay, ja. Ja, ja.
Gut, dann gab es noch viele, viele Meldungen zum Ubuntu Lockscreen. Ja.
Ich mach, glaube ich, jetzt mein Laptop mal kurz zu. Ich bin, glaube ich, der einzige Ubuntu-Nutzer hier. Ja. Ich habe meine Maschine noch nicht vollständig geupgradet.
Vielleicht auch besser so, weil angeblich betrifft es nur das neueste Release aktuell.
Ja, ja, also ich habe den neueste Release, aber ich habe den Patch noch nicht
installiert. Hast du schon ausprobiert?
Ja. Nee, ich will es auch nicht ausprobieren, weil...
Schön, man hat die Enter-Taste gedrückt.
Nee, der funktioniert, der soll nicht mehr funktionieren. Aber ich will es auch nicht austesten, weil das Problem ist nämlich, dass es Lockscreen abstürzt und ich habe dann Angst, dass dann mein ganzes Rechner zusammenbricht. Also lieber nicht. Ich muss ich Montag... Nee, Montag muss ich keinen Vortrag halten. Naja, gut.
Egal. Apropos Vortrag, nächste Woche Montag, also am
19.
Nee.
Vielleicht.
Nee, am 12.
Am 12. Haben wir wieder Chaos-Seminar. Und zwar stellt Henning...
Henning Kopp heißt er.
Was war das Thema?
Theorie.
Eine Einführung in Kategorientheorie mittels Haskell.
Das ist das Thema.
Ja. Oh. Also Kategorientheorie ist die Mathe, die hinter Haskell steckt. Und Henning hat mir da regelmäßig da was von erzählt und ich habe gemeint, du solltest mal einen Vortrag drüber halten.
Also wenn ihr nicht wisst, worum es geht, kommt einfach vorbei, danach wird es besser.
Genau. Also so Programmieren und Mathe und die Schnittmenge dazwischen so.
Also wir reden hier von irgendeinem fortgeschrittenen Konzept, Paradigma.
Ja, weiß ich nicht, genau. Also es wird hauptsächlich mathelastig sein, vermutlich. Mhm. Und ich glaube, es wird ganz viel Spaß machen.
Okay, so, nachdem wir jetzt Viertelstunde lang über News geredet haben...
Ich habe mal als Access reinwerfen, um den Teamwork eigentlich zu kriegen. Bei mir kam eine E-Mail rein, 12:45 Uhr, vom Grondämon auf der Don't Panic. Oh, und ich habe nachvollzogen, dass das Skript das eigentlich unsere Radiosendung aufzeichnen sollte. Aber kein Grund zur Panik, denn wir haben ein Backup.
Wir haben tatsächlich ein Backup.
Es gibt zwei Aufzeichnungen, wir sind vorbereitet.
Ja. Ich bin mir nicht sicher, funktioniert das andere überhaupt?
Wir spekulieren jetzt drauf, dass es das tut. Wenn nicht, können wir sowieso nichts dagegen tun.
Okay. Aber der Aufzeichnung von FreeFM, der läuft doch hier.
Ja, das meine ich ja. Ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt auch gerade läuft.
Und erstaunlicherweise haben wir A, den Ausfall detektiert und B, eine Fehlermeldung bekommen. Der Python XML-Parser ist abgeschmiert, als er die Sendungsaufzeichnung starten sollte.
Was für komisches Ding hast du reingeschrieben, Markus?
Das frage ich mich gerade auch. Das wird, ja, da läuft noch Python 2.6. Was ist das für eine alte Kiste?
Das ist die alte Don't Panic. Das ist
Das ist die alte Don't Panic. Ich meine, das ist der neue.
Die alte Don't Panic ist so alt, dass sie noch nicht vom Hardware-Bug betroffen war.
Ja, genau.
Es spricht nichts gegen abgehangene Software.
Und Hardware.
Wenn das schon durch die ganze Zeit rumläuft, mag jemand mal schnell den Hardware-Bug erklären, weil... Wenn er schon aktuell ist und wir irgendwie jetzt im Radio darüber reden können.
Also es ging alles los mit einem Doktoranden, der gemeint hat, man müsste OpenSSL in so ein Protokoll erweitern, dass man doch eine Lebst-du-noch-Nachricht senden kann. So, ich bin noch da, bist du auch noch da. Sowas heißt allgemein mit Heartbeat umschrieben, so gib mir meinen Herzschlag, von dem du noch lebst. In seiner Doktorarbeit hat er dann geschrieben, ja, man muss ja nur eine Nachricht schicken, bist du noch da, und eigentlich reicht das schon. Aber wisst ihr, wenn ich jetzt schon mal das Protokoll mache, kann ich doch auch direkt mal noch ein bisschen Nutzdaten mitgeben. Und dann hat er noch die Musterimplementierung dafür gebracht und hat nicht geprüft, wie lang der Nutzdatenstrom tatsächlich sein soll. Also hat immer angenommen, dass das Maximum ist. Was halt zu dem garstigen Problem führt, dass wenn zwei Endstücke einer TLS-Verbindung miteinander reden und man den Heartbeat-Request sendet, man die maximale Antwort-Nachrichtenlänge von der Gegenstelle zurückbekommt. Und das bisschen, was über die Heartbeat, ich bin Nachrichtentyp Heartbeat-Reply hinausgeht, ist halt zufällig aus dem Speicherbereich der antwortenden Maschine. Das heißt, man kann das jetzt zusammensetzen als, ich kann einen zufälligen Speicherbereich einer fremden Maschine auslesen. Mhm. Das mache ich jetzt viele Male hintereinander, bis ich ein vollständiges Speicherabbild habe.
Also vollständig weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich geht.
Du kommst zumindest an den OpenSSL-Prozess ran und das, wo der drauf rankommt.
Mhm. Und also das fand ich auch ganz beeindruckend, dass es da kein Process Separation gibt, aber das ist wahrscheinlich out of scope.
Über OpenSSL lässt er mir ein andermal. Das Problem ist, OpenSSL können wir nicht runterputzen, weil die Alternativen beschissen sind.
Ja,
du meinst so wie LibreSSL?
GNU-TLS. Es gibt doch auch eins von DGB. Also, ja,
gut. Es gibt keins von DGB, da hat er sich noch nicht herangetraut. Und was jetzt, abgesehen davon, dass sich einfach von beliebigen Maschinen Speicherbereiche auslesen lassen und sie damit Schlüssel extrahieren lassen, die dafür taugen, sich jetzt die Maschine auszugeben, dafür taugen alte aufgezeichnete Verbindungen nachträglich zu Endschlüsseln. Ich appelliere nochmal das Stichwort Perfect Perfect Secrecy. Ist das Problem noch weitergegangen, dass wir jetzt ganz viele Zertifikate auf dem Markt haben, so Verschlüsselungskrams, die wir eigentlich zurückrufen müssten, und festgestellt haben, dass die Infrastruktur es nicht leisten kann.
Das hat doch jeder. Ich habe bei jeder Website, die ich gerade besuche, kriege ich so ein Certificate Warning, dass das Certificate verändert wurde.
Ja, das Problem ist, du kannst die Zertifikate nicht revoken. Denn es gibt zwei grobe Wege. Das eine sind die Certificate Revocation Lists, also immer wenn du eine Browser-Webseite ansurft, muss er bei einer CA seiner Wahl
die
Liste aller.
Das ist OCSP, was du gerade erwähnst.
Kannst du noch kurz ausgesprochen sagen?
Online Certificate Status Protocol. Was das heißt, ist, ich frage jedes Mal, dass ich eine Webseite besuche und ein Zertifikat bekomme, sage ich, hey, Zertifikatautorität, stimmt es, was ich hier gekriegt habe? Oder ist es noch erlaubt, ist es nicht revoked?
Und daraufhin müsste die CA erstmal antworten. So Browser wie Chrome haben das folgendermaßen implementiert. Wir stellen eine Anfrage an die CA und wenn die binnen einer Zeitspanne nicht antwortet, vielleicht weil sie gerade überlastet ist, weil sie kaputt ist, was auch immer, dann lassen wir das Zertifikat einfach durch. Also OCSP ist kaputt. Und das andere war, dass du Certificate Verification Lists runterladen kannst.
Genau. Und das sollte regelmäßig passieren. Ist meines Wissens aber nicht immer so und sehr abhängig von Browser/Operating System.
Und so eine Liste ist mehrere Megabyte groß, vor allem, wir wissen nicht, wie viele Zertifikate eigentlich zurückgezogen wurden. Auf alle Fälle kriegt man das Datenvolumen nicht durchgeblasen und
geht schon.
Es ist gerade Zertifikat GAU, weil du nicht garantieren kannst, dass du Zertifikate garantiert zurückziehen kannst.
Mhm. Ja.
Es sei denn, du sagst, die CA macht jetzt einfach neue, ist jetzt eine neue CA. Und wir kicken die alten CAs überall weg.
Dann müssen wir darüber halten, wie kommen die CAs in deinen Browser rein? Woher weißt du denn, wem du ursprünglich mal vertraust?
Ja, irgendwie musst du ja irgendwann mal vertraut haben.
Im Normalfall hat es dein Browserhersteller für dich festgelegt. Oder dein Betriebssystemhersteller.
Ja, das können die alle mit einem Update machen. Aber ey,
ja, wir wollen nicht darüber. Weißt du noch, wie das letzte Mal ging mit der niederländischen CA, der compromised war? Das hat auch ganz lange gedauert, bis Windows endlich mal ein Update rausgegeben hat, womit sie das Zertifikatautorität rausgeschmissen haben. Das hat irgendwie zu 2 Monaten gedauert.
Also zusammenfassend, eine Kette von Programmierfehlern sorgten dafür, dass eigentlich davon ausgehen können, die letzten paar Jahre belauscht wurden. Mit meinen Mittelangriffen, dass die Keys extrahiert wurden und es hat uns gezeigt, dass die Infrastruktur kaputt ist, um das Zeug wieder zu reparieren.
Also ungefähr 1,5 Jahre, glaube ich, war der Vulnerability drin. Bin mir nicht 100% sicher. Was ich übrigens ganz, ganz lustig finde, ist, jeder, der irgendwann mal an der Uni mal so einen Sicherheitsvorlesung gehört hat, der hat vielleicht mal gelernt, dass man immer Layer prüfen soll. Das ist das Erste, was man lernt in so einem Kurs über sicheres Programmieren. Und das haben die jetzt hier falsch gemacht. Und in so ein Ding, das von 100.000 Millionen Leuten verwendet wurde. Ich finde das total lustig.
Robin Seckelmann hat es gemerkt.
Ja, genau.
Das ist ja das Schlimme.
Niemand hat es geprüft.
Also OpenSSL, genau. Muss man dazu sagen, ist eine riesengroße Sammlung von verschiedenen Funktionen, Werkzeugen, Features, die von verschiedenen Leuten zusammengetragen wird. Und die übliche Art und Weise, wie der neue Code reinkommt, ist, jemand schlägt einen Code vor, der wird einem Auditor zur Einsicht gegeben, bevor es dann final in OpenSSL reinkommt.
Das ganze TLS ist total scheiße. Ich verstehe überhaupt nicht, warum er sowas macht.
Okay.
Gut, ja.
Gut. Es gibt da ein XKCD, der den Heartbeat-Bug richtig gut erklärt. Kommt nachher in die Webseite rein.
Okay.
Danke an Dormin. Okay, kommen wir jetzt endlich zum Thema.
Wir haben es schon eingeleitet mit unserer Radio-Backup läuft. Wir sind gerade auf Fallback-Lösung.
Ja, okay.
Lass noch ein Backup aufmachen. Wenn ihr es gerade hört, fangt er an, die Sendung aufzunehmen, falls die Aufzeichnung vom Radio kaputt geht. Wir kriegen jetzt mal mehr Backups.
Wer macht das?
Die Hörer.
Alle, aha. Also ich... Im IAC habe ich jetzt gerade noch nichts gesehen.
Okay, ja, unser Thema sind Backup-Strategien. Übrigens, ich sollte vielleicht irgendwann noch erwähnen, wie wir erreichbar sind. Wir sind einerseits im Studio erreichbar, 0731 938 6299. Wir sind auch erreichbar im IRC, irc.in-ulm.de, im Channel Dev Radio. Bitte zusammenschreiben und mit Lattenzaun vorne. Oder wir sind erreichbar in Twitter an dev-radio. Okay, ja, also, wie kann man seine Backups jetzt denn fahren? Ich meine,
also die Idee, warum man ein Backup braucht, wird im Prinzip jeden, den ich kenne, erstmal klar, dass man richtig auf die Fresse geflogen ist, weil er keins hatte.
Deswegen habe ich ja auch noch keinen Backups.
Ja.
Und meine sind, naja, rudimentär veraltet.
Ach, ich bin irgendwann auf die Fresse geflogen, weil mir eine Platte im Rechner kaputt gegangen ist. Die war 3 Jahre alt und plötzlich so ein Schnipp war sie aus.
Drei Jahre schon?
Ja, ja.
Meine Platten sind alles mehr als 60, glaube ich.
Also, die offizielle Lebensdauerangabe für eine Festplatte ist 3 Jahre plus minus. Mhm. Ich habe Platten laufen schon 10 Jahre lang, kein Problem. Aber ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass sie es tun.
Ja.
Und ein bisschen Platte abgeraucht, wollte ich wieder zum Leben kommen. So scheiße, da war noch Krams von mir drauf. So Behördenbriefe und so ein Musikkrams und verdammt nochmal. Und seitdem habe ich angefangen, Sachen zu kopieren. Ich habe das seit dem konkreten Ausfall einmal pro Woche, dass ich von meiner kompletten Laptop SSD
das ist eine SSD, ist ziemlich klein, auf eine externe Magnetplatte einfach alles rauskopiere. Dateisystemebene mit dem R-Sync eben eine komplette Kopie erzeugen.
Oh, großen Fehler. Also das würde, das Problem mit auf Dateisystemebene ist, dass du mit Hardlinks und Softlinks umgehen musst. Ich habe immer Angst, dass es kaputt geht.
Ja, richtig. Der R-Sync, ich habe eine ganze Weile das Mempage gelesen und verstehe, was ich eigentlich haben möchte. Also ich möchte jetzt, die Idee ist eigentlich, wo ich mal hin möchte, ist die Platte in den Laptop einstecken. Dann erkennt er, oh, die Platte ist dran, ich starte mal das Backup, zieh den Kram durch und macht pieps, pieps, wenn es fertig ist. Oder ich kann es mich in den rausziehen und später wieder einstecken und es macht einfach weiter.
Also R-Sync kann mit Symlinks umgehen, Hardlinks werden halt nicht aufgelöst.
Ach, und der hat den Detection. Der Debian Old Stable R-Sync kann schon den Parameter minus groß H, ich muss es korrekt adressieren, es ist ja das Jahr 2014, um Old Stable richtig zu adressieren.
Was Parameter ist Old Stable für einen Codename?
Squeeze.
Squeeze?
Squeeze ist doch Stable, nicht Old Stable.
Was, Wheezy?
Wheezy ist,
Wheezy ist Debian, doch,
Debian 5. Okay. Ah, okay. Ich meine, Squeezy war 6, aber vielleicht stimmt es nicht.
Okay, ich mache das jetzt fest, indem ich einfach die Version von dem R-Sync sage, die ich da im Einsatz habe.
Lenny ist Debian 5.
Ich habe aktuell einen R-Sync 309 im Einsatz und dessen Vorgänger konnten das auch schon.
Also 2011 steht da
in dem Copyright. Und dem R-Sync gebe ich einen Parameter minus groß H mit Hardlink Detection. Wenn also eine physikalische Datei unter zwei unterschiedlichen Namen im Dateisystem vorhanden ist, wird das nachher auch eine Datei mit unterschiedlichen Namen und nicht mehrere Kopien davon.
Wenn das Zielsystem das kann? Was ist, wenn es das Zielsystem nicht kann?
Da macht er zwei Kopien vermutlich.
Warum, ich meine, du nimmst ja nicht zum Backup irgendeinen dahergelaufenen USB-Stick, den du gerade in die Hand bekommst.
Wieso nicht?
Weil zum Beispiel Renz eine Demonstration über Dateirechte machen können wollte. Und wenn er davon eine Kopie auf dem FAT32-System erzeugt, ist das kontraproduktiv.
Ja.
Ach, kennt ihr alle gar nicht mehr UMS-DOS?
Also, wir müssen uns darüber unterhalten, was willst du eigentlich sichern? Ist dir irgendwie dein Inhalt von Dokumenten wichtig? Brauchst du Inhalt und Dateinamen? Brauchst du wirklich noch das Datum, wann du das Dokument zum ersten Mal erstellt hast?
Normalerweise braucht man das alles nicht.
Und das nächste, was du überlegen musst, ist eigentlich, wie brauchst du es im Zugriff? Wenn dir jetzt dein Rechner gestohlen wird, brauchst du es morgen oder reicht es bis nächste Woche? Oder reicht es in drei Monaten? Musst du irgendwann wieder rankommen? Und so müssen wir jetzt verschiedene Szenarien ausmalen, um zu erkennen, wie groß die Bereitschaft ist, da Arbeitszeit reinzustecken, um es besser zu machen.
Wollen wir dann nicht nach Szenarien vorgehen und nicht nach wie es aufgebaut ist?
Okay, gut. Wir nehmen an, Leute brechen bei dir ein, knüppeln dich nieder und klauen all deine Elektronik in deiner Wohnung. Leute in grün.
In grün, warum in grün?
Oder blau.
Wieso blau?
Police.
Ah, jetzt.
Also nehmen wir mal einen Diebstahl der konventionellen oder unkonventionellen Art an, bei dem du all deine Elektronik verlierst, die bei dir im Haus lagert. So, jetzt ist die erste Frage so, was ist dir jetzt noch wichtig und vor allem bis wann? Meine, deine Lohnsteuererklärung kann jetzt auch noch bis nächstes Jahr warten. Okay, die ist schon ein Jahr überfällig, aber was soll's? Das macht ja auch nicht mehr im Bratenfett. Was brauchst du wirklich die nächste Woche zum Arbeiten?
Was bräuchte ich die nächste Woche noch zum Arbeiten? Mein SSH-Keys.
Ja, genau, beim Key. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Und die kriege ich, glaube ich, nicht mehr her. Wenn mir meine komplette Elektronik vom Lieben bei mir zu Hause ist.
Bei mir glaube ich auch nicht. Es liegt bei mir daheim auf drei verschiedenen Rechner, aber es liegt auf alle drei liegen bei mir daheim. Außer der gerade hier steht, aber.
Deswegen sprechen wir ja gerade über Backup-Strategien und vielleicht kommen wir auch auf das eine oder andere, was wir selbst nochmal optimieren sollten.
Also das Keyword Offsite ist, glaube ich, hier.
Ja, Offsite, schöner Punkt. An der Stelle hast du gerade gesagt, SSH-Key, mal so als spezielles Objekt, das besonders wertvoll ist. Dann kann man sich für als dich ausgeben, auf deine Maschinen draufkommen.
Ein Identitätstoken, ja.
Okay, wenn dein Rechner gestohlen wird und der SSH-Key geht verloren, ist das ein Problem für dich? Wenn der Rechner gestohlen wird, du kriegst SSH-Key und ein beliebiger Angreifer kriegt den SSH-Key, ist das ein Problem für dich?
Ja. Sagen wir mal ja.
Und deswegen habe ich auch angefangen, mir zu überlegen, welche Daten möchte ich haben. Zum Beispiel bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte meine ganzen Filme kopieren, aber das ist wahnsinnig viel Datenkruscht und das kostet Geld, dafür meine Lieblinge zu kaufen. Und eigentlich will ich die Dinge sowieso nicht nochmal anschauen. Das ist mir scheißegal, wenn meine Filme verloren gehen.
Ja, genau.
Aber es ist mir wichtig, wenn die Sachen, die ich bisher programmiert habe,
in den letzten 5 Jahren weggehen, wenn meine Hürdenbriefe weg sind. Und mein SSH-Keys. Und das sind alles Sachen, von denen ich auch nicht möchte, dass sie im Falle eines Diebstahls oder eines Einbruchs oder eines Atombombe geht hoch.
Weil normalerweise sind bei so Verträgen wie zum Beispiel Konzerte, da kann man immer so Versicherungen kaufen, da ist immer die Atombombe ausgeschlossen.
Ja, also ich habe, du sagst Offside, ich habe tatsächlich aktuell ein Backup rumliegen, ich kann das mal erzählen, das sich nicht bei mir befindet und gegen mein Haus brennt ab, sauber funktionieren sollte.
Naja.
Also, das ist bei mir größtenteils auch so, obwohl ich aber immer behaupte, ich fahre kein Backups.
Mögen wir auf die Details noch eingehen, oder?
Wir sagen nicht, wo es ist, aber wir können erzählen, was passiert ist. Also ich war gerade dabei, mein wöchentliches Backup zu fahren, nach 2 Wochen mal wieder. Habe meine Daten fertig kopiert, stell fest, hey, auf dieser alten Platte, wo ich den Krusch der letzten 2 Jahre habe, habe ich noch Musik drauf, die ich unbedingt mal wieder hören möchte. Ich stecke die mal in den anderen PC ein, wo ich direkt über SATA 3 dran komme, um mal so ein paar Gigabyte Daten umherzuschieben. Und ich dachte so, die nackte Platte ist doch hotplug-fähig, wo ist das Problem, steckt man die mal ein. Gas und einstecken, ein Flup und der Rechner war aus. Der nächste Versuch, den Rechner zu starten, blieb erfolglos. Also habe ich die Platte abgesteckt, an den externen Festplattenadapter dran gehangen und sie lief an mit so einem. Das war's. Das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, ich habe die Platte vom Schreibtisch angehoben und fand einen Brandfleck auf dem Schreibtisch.
Ja, also kein Brandfleck, sondern eigentlich genauer genommen Elektronik funktioniert mit Rauch. Und wenn der Rauch draußen ist, dann funktioniert die Elektronik auch nicht mehr. Das waren die Überreste des Rauchs. Also Elektronikabgasungen, Ausgasungen.
Also um das mal aus Sicht eines Backups-Konzepts zu erklären, ich habe alle Daten, die ich wegsichern wollte, sauber auf der Platte. Und die Mechanikerplatte funktioniert noch. Der Festplattencontroller ist mir durchgeschmort. Das heißt, ich komme aktuell den Daten nicht ran.
Ja, die Daten sind extrem sicher, auch gegen Wiederbeschreiben aktuell gesichert. Die Lösung heißt, identische Festplatte kaufen, hoffen, dass der Controller austauschbar ist und auch auf der anderen Platte trotz vielleicht leicht anderer Firmware funktioniert und man käme wieder an die Daten dran. Aus eigener Erfahrung weiß ich, meinen ersten Plattencrash habe ich genau auf diese Weise veranstaltet, noch als Schüler, mit einer 80 GB IDE-Platte und das war ganz schön schmerzhaft emotional, dass die Platte plötzlich nicht mehr zugreifbar war. Platte in den Schrank gelegt, so für 3 Jahre. Bei eBay eine Ersatzplatte gekauft. Leicht andere Firmware-Version, einfach Platine abgeschraubt, Platine draufgeschraubt. Das sind ja alles nur so Federklemmverbindungen für die Elektronik. Passt alles, Daten gesichert auf eine andere Platte. Ja gut, mittlerweile ist es lang her, die Platten sind beide weg. Aber hat alles problemlos funktioniert. Also von daher, die Daten sind mal nicht weg.
Also wenn ich heute auf dem Weg aus dem Studio raus niedergeschlagen werde, mein Laptop geklaut wird, kann ich überlegen, möchte ich morgen an die Daten rankommen? Wenn ja, ist eine Expressbestellung beim Lieferhändler meiner Wahl möglich und ich kann diese Platte wieder lauffähig machen. Oder ich kann sie einfach liegen lassen und irgendwann mal wieder auslesen, falls es wirklich nötig sein sollte. Also als Backup ist das alles perfekt gelaufen.
Ja.
Okay, finanziell nicht ganz optimal und zeitlich und Arbeitsaufwand technisch auch nicht, aber das Backup ist vorhanden.
Ich weiß, es gibt eine Kopie, wenn ich sie brauche.
Die aber aktuell bei dir zu Hause liegt.
Nein, tut sie nicht.
Okay.
Die geschmorte Platte ist Offside.
Offside, ja, ja. Also, du, welchen Schrank liegt es jetzt hier?
natürlich habe ich da auch meine SSH-Keys drin und meine GNU-PG-Keys, deswegen ist das Ding mit dem...
Ich mal kurz suchen.
Zur Frage, verschlüsselte Platte oder nicht verschlüsselte Platte?
Also es gibt die erste Partition, die ist Backup, die ist vollständig verschlüsselt, 1 Terabyte, einfach nur Krypto. Da könnte irgendwas für dich Interessantes drin sein. Weißt du nicht.
Ja gut, auf der Krypto komme ich hier erstmal nicht dran. Gibt es eine zweite Partition nicht entkryptet,
ja,
gekryptet
zweite,
und ist da was drauf?
Die zweite Partition sind irgendwie so Multimedia-Zeug, so Filme, Musik.
Ja, unwichtig.
Also alles Sachen, die man beim Torrent-Lieferanten seiner Wahl sofort wieder besorgen könnte. Also ich habe gesagt, ich mache jetzt Backups auf Magnetplatten. Ich mache natürlich auch Backups in die Cloud, nur heißt das bei mir nicht Cloud, es heißt einfach nur entfernter Rechner.
Das ist das Gleiche. Also fast das Gleiche.
Ja, fast.
Die eigene Cloud.
Ja, selbst geklaut.
Also insofern ist es bei mir auch kein Cloud, wo die Dinge liegen. Obwohl der Rechner, wo ich es drauf liegt, der läuft in der Cloud.
Also beispielsweise die Sendung, die wir vor unserer Sendung aufgezeichnet haben, liegt jetzt physikalisch als Audiodatei auf dem Schnittstudio-Rechner im Sendestudio. Und es befindet sich gerade eine Kopie um den Datenleitungen unterwegs auf die alte Don't Panic.
unterwegs oder?
Mit den 10 Mbit Upload bist du sogar schon fertig.
Oh Gott. 10 Mbit Upload. Nee, dann ist Schluss.
Da kann man auch Rohdaten rüberschicken, das passt schon. Das, was ein Stück komplizierter war, war eigentlich, ich wollte dieses Offsite-Backup ursprünglich haben, dass ich es aktualisieren kann. Und nachdem ich den ersten Anlauf 2 Terabyte Daten sichern wollte und ein DSL 16.000 hatte, falls es jemand mal hört, der nicht in Deutschland wohnt, vielleicht eine anständige Internetverbindung hat, DSL 16.000 ungefähr 2 Mbit Upload.
Theoretisch.
2 Mbit. Oh, schrecklich. Also das ist der Grund, dass ich meine Backups immer dann mache, wenn ich an der Arbeit bin, also an der Uni, wo ich eine Gigabit-Verbindung habe, der synchron ist zu dem Server, wo es drauf muss.
Für alle, die diese Möglichkeit haben, freut euch drüber. Genau. Für die, die es nicht haben, tja, man muss wohl in einen sauren Apfel beißen.
Man muss ja selektiver sein, in was man dann backupt. Und ich bin zu faul dafür, das ist das Problem.
Es ist richtig gesagt, also jetzt das Backup große Datenmengen zu lösen, entweder du selektierst aus oder du hast ein cleveres Backup-Verfahren.
Ja, also ich habe bei mir, ich weiß nicht, wie, ob ich das jetzt schon sagen soll, da gibt es das Duplicity-Tool von Ubuntu. Also das ist nicht Ubuntu, aber irgendein Projekt, das heißt Duplicity und das ist ganz gescheit. Das tut einfach alles. Ich sage ihm, da gibt's Daten, mach mal regelmäßige Backup, mach mal regelmäßige Refresh und dann macht er das. Ich muss nur mein Passwort eintippen, also irgendeines.
Was bei mir so ein Backup eher Synchronisationsproblem ist, ist, dass ich mehrere Rechner habe, an dem ich teilweise Studienkram mache. Mhm. Und ich möchte eigentlich, dass die untereinander synchronisieren.
Also deswegen habe ich ja nur einen Rechner, wo ich arbeite und alle Projekte mache.
Also ich einen Rechner, der geklaut werden kann. Ist das praktisch?
Also alles liegt auf dem Dell-Server und wenn ich der Backup zurückspielen würde, dann könnte ich tatsächlich weiterarbeiten. Also ich dazu das noch, dass all mein Code natürlich noch auf GitHub und so weiter liegt.
Ja, so, ich habe das so gemacht, dass ich das auch so mit Git löse und das irgendwie meine Git-Config so konfiguriert habe, dass ich jedes Mal, wenn ich irgendwas pushe oder pulle, es von 3 Servern kommt. Okay. Oder auf 3 Server geht.
Okay. Kannst du mir mal zuschicken, was du da genau gemacht hast, weil ich habe mal versucht, das zu machen und das ging nicht.
Musst du dreimal die Datenmengen übertragen oder hast du irgendein cleveres Netzwerkprotokoll hinten dran, sodass es Multicast sprechen kann?
Nein, ich muss dreimal diese Daten übertragen.
Das ist so ein bisschen mehr. Du hast keinen Receive-Hooks auf dem Server, der es wieder weiter pusht oder so.
Nein, das war mir zu kompliziert.
Hätte ich es, glaube ich, gemacht.
Also man kann Git tatsächlich zum Synchronisieren verwenden, muss man sich ein Stück einlesen, wenn du erstmal anfängst, Binärdateien über Git zu schieben.
Was du auch machen kannst, ist einfach das Tool, das nennt sich SparkleShare. Das kannst du runterladen, das ist eine Art Dropbox, der auf Git läuft. Also wenn du das verwendest, dann zieht er sich automatisch die Daten hin und her und das macht, naja, sinnvolle Commits nicht, aber es generiert automatisch Commits jedes Mal, dass du was drauf speicherst und das, wie löst er das mit so einem, es gibt so ein System Call, wo man sagen kann, ich möchte jetzt bitte beachten, wenn da was Neues auftaucht in diesem Verzeichnis. Das ist genau, was er macht. Und er sagt dann, okay, da hat sich was geändert, da muss ich jetzt einen Commit machen, erzeugt einen Commit und pusht das hoch nach dem Server, wenn du eine Internetverbindung hast. Und das funktioniert bis dahin gut, dass du, wenn du 2 Leute hast, die das gleiche Tool verwenden und manchmal vom Internet getrennt sind, dann könnte es passieren, dass vielleicht irgendwas nicht reinkommt. Das haben wir bei uns an der Arbeit einmal mitgemacht und deswegen verwendet jetzt keiner mehr SparkleShare. Aber
es ist generell ein Synchronisationsproblem, wenn 2 Leute an unterschiedlichen Maschinen die gleiche Datei bearbeiten und sie dann wieder auf ein gemeinsames Synchronisationspunkt richten wollen.
Also das passiert eigentlich nie, dieses Problem.
Siehst du, deswegen kümmert sich ja kein Werkzeug drum, bis du mal auf die Nase fällst.
Also dann hast du auch wenig zu machen. Ich meine, du kannst jetzt ja sagen, mach bitte so Merge und so. Aber ich glaube, das hat mit Backups eher wenig zu tun.
Ja, es gibt ja Leute, die so, wozu muss ich Backups fahren? Ich habe ja doch ein RAID Mirroring, was auch immer das immer ist.
RAID 1.
Dankeschön.
Warum willst du ein RAID 1 dazu nehmen? Du willst doch ein RAID, was ist das für 5 oder 6 nehmen?
Da kommt aber jetzt eine ganz große. Ja. Wollen wir die Diskussion jetzt über RAIDs anfangen? Dann kommen wir ganz schön off-topic.
Wir könnten mal kurz den Unterschied erklären. Also ein RAID 5 nimmt 3 Platten aufwärts und zerlegt die Daten so, dass es auf mindestens 2 Platten drauf ist, dass wenn eine Platte kaputt ist, die Daten noch da sind. Das Problem, was aber RAID 5 für Backups hat, ist, wenn eine Platte abbraucht, man eine neue Platte reinsteckt, muss er die Daten erstmal wieder auf die neue Platte drauf berechnen, was sehr aufwendig ist. Und wenn dabei eine andere Platte stürzt, sind alle Daten weg.
Ja. und man das nehme dann beliebig große so. Plattengrößen und dann dauert das lange und vor allen Dingen gerade bei RAID 5 viel Rechenpower. Das heißt, entweder macht das eine dedizierte Hardware, ein Controller, mit dem Nachteil, dass man wieder einen passenden Controller braucht, falls der Controller abbraucht. Mhm. Oder man macht das als Software RAID, dann braucht es CPU und vor allen Dingen Bandbreiteanbindung der Karten, was aktuell auch ein Problem ist, weil viele nicht auf Mainboard vorhandene SATA-Anschlüsse dann nur relativ langsam angebunden sind, nämlich nur mit einfach PCIe, maximal zweifach, oder halt sehr teuer werden. Mhm. Was alles wieder Zeit braucht, was alles wieder den Wiederherstellungszeitraum zum echten Problem machen kann.
Okay.
Vor allem sind NAS, also sind RAID-Geräte mit Magnetplatten auch nichts, was du im Wohnzimmer stehen haben möchtest, weil mechanische Teile immer Krach machen und so ein RAID kannst du ganz schlecht in den Schlafmodus schicken.
Und deswegen machst du ja ein SSD-RAID. Wenn du Geld hast.
Ja. Und da muss ich wiederum sagen, aus eigener Erfahrung, mein SSD ist nach weniger als 2 Jahren abgeschmiert, wegen einem problematischen ZenForce-Controller. Definitiv würde ich aus meiner Erfahrung aktuell immer nur auf Magnetplatten sichern, nicht auf SSD sichern. Ja, alle schönen Vorteile, die SSDs haben, ich habe eine SSD im Laptop drin, ich habe eine SSD im Großrechner daheim drin, aber SSD als dauerhafte Datensicherung, vertraue ich nicht.
Also beim Kids an der Arbeit, an der Uni, da machen die täglichen Backups mit Magnettapes, so ganz großen Tapes, und die machen auch noch eine doppelte Offsite-Backup zu verschiedenen anderen Unis. Das ist ganz beeindruckend, weil das geht terabyteweise Daten drüber. Und wie die das genau machen, ist mir noch unklar, weil da liegt nur, ich glaube, nur eine 100 Gigabit Leitung zwischen verschiedenen Unis oder 10 Gigabit mehrmals, je nach Uni.
Ich kann es mal ein Beispiel fürs Krankenhaus Grimma bringen, weil ich es mir im Detail angeschaut habe. Der EDV im Krankenhaus ist so, du hast im Keller einige rechenstarke Maschinen und ein paar Terminals dazu oder modernen Thin-Clients, einfach nur eine Session anzeigen, die auf diesen Servern läuft, mit Patientendaten arbeiten. Die haben auch megamäßig viel Daten, denn so ein Patientenakte anlegen ist okay, wenn man das erste Mal eine Computertomographie macht und da Rohdaten wegspeichert von den Sensoren. Um die Ansichten darauf zu rechnen, bist du bei 120 Gigabyte für so einen 7-Sekunden-Scan. Das kann in die Gigabyte-Bereiche gehen, deswegen ist die übliche Art, wie sie das machen, sie haben Magnetbänder, die sie einmal pro Woche wechseln, die haben einfach den Stand der letzten Woche. Und die haben irgendwie ein Viererpack davon pro Laufwerk, das heißt, ungefähr alle 4 Wochen wird wieder zyklisch überschrieben.
Ja, so kenne ich es auch.
Was sie außerdem noch haben, ist im Keller eine Lambertsche Zelle, so ein Feuer-Bunker-Atomwaffensicher-Zeug, ohne Luftzufuhr von außen, mit getrenntem Kühlkreislauf und eigenem Dieselaggregat, dass, falls mal eine Atombombe über der Stadt explodiert, diese Zelle noch überlebt. Und in dieser Zelle ist eine identische Ausführung aller Rechner nochmal die Patientendaten verarbeiten. Außerdem gibt es natürlich noch eine Partnerklinik, mit der sie verbunden sind, 40 Kilometer entfernt. Die ist über eine 100-Mbit-Leitung angeschlossen. Allerdings können wir kurz überlegen, wie sinnvoll das ist, wenn ich 120 GB für eine einzelne Datenaufzeichnung habe, die eben über 100 Mbit drüber zu schieben.
Puh, das dauert.
Also die haben ihr Redundanzsystem dadurch, dass sie Speicherlösungen haben, die auf RAID 1 arbeiten, und zwar eine Speicherlösung pro Maschinengruppe, eine Gruppe in der feuersicheren Zelle, eine Gruppe im Surferraum und noch die Magnet-Backups. Und das, haben sie gemeint, ist für das Krankenhaus vom Risiko her, wir verlieren Patientendaten versus wir werden eh in die Luft gesprengt und wir können auf die Daten ohnehin scheißen, dass wir sie verloren haben. Dass wir sie nicht mehr haben, nicht, dass sie jemand anderes hat, das ist ein Unterschied. Gesagt, es ist für sie das wirtschaftlich sinnvolle Modell.
Also ich kenne es aus dem Zivi, meinem Zivi-Leben, dass auch das Krankenhaus Datensicherung gemacht hat, eine intern im Haus behalten hat und eine extern ging, nicht per Netzwerk, nicht in eine Partnerklinik, nur über Bänder in einen großen, handelskonformen, standardkonformen Safe bei einer Firma, die sowas anbot.
Ich habe mich mit einem Freund in Bielefeld darauf geeinigt, dem er eine scheiß Internetanbindung hat. Wir werden einfach unseren Datenaustausch zukünftig über Steckenpost und Datenträger machen.
Also ein Sneaker-Netz.
Ja. okay. Höre eine Entspannungspause oder soll ich sie einfach mit irgendeiner weiteren Geschichte, ich habe mal wieder irgendwas gegrillt, weitermachen?
Machen wir erstmal eine kleine Musikpause. Kündigen wir das nächste Stück an, Renz.
Welches soll ich denn machen? Das zweite, oder?
Ja.
Also das zweite ist ein Stück, das heißt I Don't Wanna Be Your ... von Room 11, einer niederländischen Jazzband.
So, willkommen zurück zu Dev Radio, Folge Nummer, keine Ahnung.
262, Backup-Konzepte.
Dankeschön. Ihr könnt uns gerne im Studio anrufen. Tut's doch endlich mal bitte. Wieder mal.
Also
0731 938 299.
Das sagt er nur langsamer, damit ich es auch verstehen kann.
0731 938 6299. Ihr könnt uns auch im IRC erreichen. irc.in-ulm.de. Im Channel Dev Radio. Zusammen, klein und mit Lattenzaun vorne dran. Wie heißt das Ding eigentlich offiziell?
Hash.
Hash, Raute.
Raute, ja.
Doppelkreuz, Doppelplus.
Doppelkreuz habe ich auch mal gehört, ja.
Raute kenne ich.
Also ihr vergisst noch das ganz Wichtige, nämlich das Twitter.
Ja, ihr könnt uns auch in Twitter erreichen, @dev_radio. Den Unterstrich nicht vergessen, der Account ohne Unterstrich ist irgendwas in den USA.
Ist irgendein Typ, der sich mal so einen Account angelegt hat vor 3 Jahren und es nicht mehr verwendet hat, glaube ich.
Voll nervig, wenn man solche Namen belegt, ne?
Also man könnte sich ja auch natürlich das Hashtag einfach hernehmen. Aber das ist vielleicht eine andere Sache. Also gehen wir zurück zum Thema Backups. Also bevor wir jetzt in die Tiefe gehen und alle so ein bisschen erklären, was wir jetzt selber genau machen, wollten wir noch kurz sagen, was jetzt ein paar Konzepte sind, die man vielleicht kennen sollte. Also die erste Unterscheidung ist ist inkrementell gegenüber vollständig. Also inkrementelle Backups, das heißt quasi, ich mache ein Backup und bei das nächste Backup mache ich nicht eine ganze Kopie von den ganzen Daten, sondern berechne mir, was ich verändert habe und mache davon ein Backup. Also das braucht natürlich viel weniger Speicher und man kann auch teilweise weiterhin in die Geschichte was zurückstellen. Nachteil davon ist, wenn es dann zum Beispiel irgendwelches Problem gibt an Serverseite, dass es dann vielleicht irgendwann die Daten nicht mehr erreichbar sind.
Naja, wenn halt irgendein Teil kaputt ist, kriegst du nicht mehr ran.
Genau. Also es geht nicht mal um kaputt, sondern um zum Beispiel Bitflips irgendwo, die nicht erkannt werden oder sowas.
Ja, deswegen hat man ja meistens hier irgendwie vollständige Backups in auch in regelmäßigen Turnussen, wenn das die richtige Mehrzahl ist.
Zyklen, genau.
Zyklen. Und zwar sind sie ja etwas, die Zyklen etwas länger als bei inkrementellen. Mhm. Also ich kenne es halt so, dass man irgendwie wöchentlichen, also bei großen Systemen wöchentlichen volles hat und täglich ein kleines. Mhm. Kleine sind dann die inkrementellen.
Ja, genau. Also inkrementell hat Vor- und Nachteile. Vollständige Backups ist natürlich das Beste, was man haben kann, weil man hat dann immer von alles in Clone. Und das ist relativ toll.
Ich habe auch schon Backups gesehen, wo die Datenmenge so groß war, dass das Kopieren der Daten länger gebraucht hat als das Wochenende, bis es Zeit war zum nächsten vollständigen Backup. Und in dem Moment schwenkt man einfach auf andere Konzepte über. Ihr habt ja noch einen wichtigen Punkt genannt, die Datensicherheit und Datenfehlerrate. Mhm. Man muss davon ausgehen, dass einfach kein Datenträger perfekt ist. Bei einer CD kann eine Staubkorn drauf den Strahl ablenken und man liest ein anderes Datum ein. Bei Festplatten hat man einen Lesefehler auf 100.000 Bits oder waren es 1 Million Bits?
Also ich weiß nicht, wieso du das mit der CD so schlimm findest mit diesem Staubkorn, weil das ist das, was das CD-Laufwerk die ganze Zeit tut.
Ja, also wir haben eine probabilistische Chance, das richtige Datum zu lesen.
Ja, das hast du bei CD immer. Also CDs funktionieren nur, weil es funktionierende Fehlerkorrektur gibt.
Hast du beschissenerweise auch auf Magnetplatten und Magnetbändern?
Mal gehst kurz unterbrechen. Ich wollte jetzt kurz das Beispiel des Internets bringen.
Ja.
Ich glaube, weiterhin muss ich jetzt nichts sagen, aber für die, die es nicht verstehen, es geht da auch um so probabilistische Fehlerkorrektur.
Ehrlich, es ist sehr schön, dass du den Netz heranbringst. An der Stelle wollte ich Verfahren wählen, um das zu umgehen. Die erste Frage ist, ist es überhaupt wichtig? Also wenn jetzt in meinem 20 GB Voll HD Blu-ray Film mir ein Bit umkippt, dass mir eventuell mein Teilbit kaputt macht, tut das mir weh? Wenn in meinem SSH-Key ein Bit umkippt, tut das mir weh? Und dann kommen wir auf Verfahren wie Forward Error Correction. Nehmen wir einfach mal an, wir hätten eine Datenmenge von 100 GB, berechnen daraus eine abgeleitete Datenmenge von 150 GB, übertragen die jetzt. Wenn wir es schaffen, in der übertragenen Datenmenge mindestens 100 GB korrekt zu übertragen, lässt sich die Originaldatei wieder vollständig daraus errechnen. Forward Error Correction. Ganz gute Mathematik dahinter, viel Blackmagic.
Ich würde Mathematik jetzt nicht als Blackmagic bezeichnen, aber...
Naja, wenn es dann irgendwann so zu probabilistischen Sachen geht, ist es immer Blackmagic.
Also wie zum Beispiel Primzahl testen und so.
Ja.
Ich glaube, wir gehen jetzt ganz weit auf Topic.
Ja, genau, Hashtables, sehr schön, dass du gerade so erwähnst. Ich habe auf dem Easter Hack Gigabyte weiße Hashtables gefunden. Dachte mir, oh, wie nehme ich die jetzt mit? Dachte mir, komm, die kann man doch bestimmt ganz einfach wegkomprimieren. Kompression muss ich noch auf das Google-Dateisystem eingehen. Ja, festgestellt, das sind Binärdateien, die sind schon mal komprimiert worden.
Klar. Also Komprimierung ist ein Thema, das du nochmal kurz ansprechen kannst.
Also es geht darum einfach, ich möchte die Dateien, die ich habe, auf weniger Platz abbilden. Entweder weil ich verdammt wenig Platz habe, das ist ein garstiges Problem, weil ich Arbeitszeit reinstecken muss, anstatt es mit Geld zu bewerfen. Oder weil es schneller geht. Zum Beispiel, ich habe ganz viel Text, den ich übers Internet übertragen möchte. Ich nehme ihn auf meiner Seite, berechne eine verkleinerte, komprimierte Form davon, schiebe es übers Internet und holst der anderen Seite wieder raus und dekomprimiert es wieder.
Naja, in dem Fall möchtest du ja wohl verlustfreies komprimieren können.
Bekanntes Verfahren kennt einige Leute namens ZIP. Ich nenne es Lempel-ZIP-Welsch 77. Ein Verfahren, das beschreibt, wie man den Informationsgehalt einer Datei verdichtet.
Ist das einfach mittels der wichtiger Theorie von der Herrn Shannon?
Welche Theorie von Shannon?
Also der Theorie von Shannon.
Shannon-Nyquist-Abtas-Theorem.
Ja, genau.
Nee. Nein, das ist Signalverarbeitung. Das ist näher drunter.
Meintest du jetzt eher so das Einfache mit
Codes? Ja, aber das Thema ist ja gleich. Ich meine, man versucht nur das Informationsgehalt auszurechnen.
Ah, ja. Okay, also es ist fast reinzubringen. Es gibt die sogenannte Entropie, die beschreibt, wie zufällig Daten sind.
Nein, die beschreibt, wie viel Informationen Daten erhalten.
Ja, sie beschreibt, wie viel Informationen sie... Stimmt, ja, okay.
Also du kannst ganz lange Nachrichten machen und wenn du nur zwei verschiedene Nachrichten hast und die als 1 und 0 darstellst, dann ist deine Entropie sehr niedrig, obwohl die Übertragung sehr lange ist.
Also Information ist die Beseitigung von Ungewissheit. Wenn mir jetzt Reki sagt, Namnan Tulku steht neben dir, ist das sowieso gerade meine Erwartungshaltung getroffen und damit keine neue Information.
Und damit gehen wir zurück zum Thema.
Also, Kompressionsverfahren. Nee. Wir sind gerade dabei, was du machen musst, um die Parameter deiner Backup-Strategie richtig auszureizen.
Zur Erklärung für unsere verwirrten Zuhörer. Dommel kommt gerade mit einem blauen Schild, wo ganz fett drauf Thema draufsteht, Ausrufezeichen. Um uns darauf hinzuweisen, dass wir zurück zum Thema kommen.
Wir geben einfach an Dommel. Ja, also eigentlich ist ja heute die Frage, warum backuppen wir, wie backuppen wir und warum wir so backuppen, wie wir backuppen.
Also das Letzte kann ich dir auf jeden Fall nicht erklären, in meinem Fall. Also, außer Faulheit.
Markus, du hast ja vorhin schon angefangen, du fährst Backups auf einer extra Festplatte, die außerhalb von deinem Haus liegt.
Warum keine extra Festplatten. Ich habe üblicherweise drei, von den Sachen, die mir wichtig sind, habe ich drei Kopien rumliegen, wovon sich eine Kopie nicht in meiner Nähe befindet.
Okay, und warum backupst du genau so?
Weil ich irgendwann festgestellt habe, dass ich überhaupt ein Backup brauche und es eine Lösung war, die ich einfach bauen konnte.
Okay. Jens, wie backupst du?
Ja, ich backupe typischerweise manchmal meine Rechnersysteme, meistens aber auch die, an denen ich mal irgendetwas tun soll, damit im Fehlerfall halt wenigstens ich auf der sicheren Seite stehe und nachweisen oder es wieder zurückkomme zu dem Punkt, wo ich, wo alles funktioniert oder jedenfalls bevor ich angefangen habe, etwas zu ändern. Und meistens bin ich faul und habe viel Datenplatz vorhanden, sprich große transportable Festplatten mit mir und mache ein einfaches DD und weg damit. Das sorgt dafür, dass ich glaube mittlerweile eine 4 Terabyte Platte habe, nur mit Images von beliebigen Systemen mit vielen Einzel RAW-Daten drauf von Festplatten oder anderen Datenträgern, die dann irgendwann mal mit dem Schema angefangen wurden, Jahr, Punkt, Monat, Punkt, Tag, Punkt, um da irgendwie Ordnung reinzubringen. Und dabei bleibt es dann meistens. Und irgendwann stelle ich fest, ja, ich sollte es halt nochmal tun. Die liegen auch nur bei mir. Und eigentlich ist es nicht wirklich eine Strategie, also eine dauerhafte Strategie, so wie bei Markus, sondern eher so, ja, ich mache jetzt was und ich will in jetzt bloß kurz danach, was auch ein paar Tage sein kann, wieder zum Zeitpunkt jetzt zurückkommen können. Und das ist letztendlich alles. Und manchmal hilft das auch per Zufall weiter, in x plus Monaten an Daten zurückzukommen, meistens aber nicht.
So, an der Stelle kann ich vielleicht ganz kurz erwähnen, was manche von meinen Kollegen machen. Die verwenden nämlich ein Tool von unserem großen Freund Apple. Das nennt sich, ich glaube, Time Machine oder Timeline, wenn wir nicht 100%...
Time Machine,
okay. Ja, und das habe ich erfahren dürfen bei einem von meinen Kollegen, weil ich habe eine Datei gebraucht von ihm, dass er irgendwann mal eine Übung verwendet hat. Und ich habe ihm gesagt, hi, ich hätte bitte die Datei wieder. Er hat gesagt, hi, ja, ich mache dann kurz meine Zeitmaschine auf und dann hole ich das kurz zurück. Und das war ganz spässig, weil man hat diese ganze Zeitmaschine ist komplett in dem Apple Operating System integriert. Und damit kann man wirklich zu jedem Teil, zu jeder Änderung auf das Filesystem kann man zurückgehen. Und zwar komplett ohne Aufwand. Also man hat diesen coolen Mausbewegung in diesem Apple-Gerät, das kennt man vielleicht, man macht so schwusch und das bewegt sich dann. Das funktioniert bei der Backups auch, und zwar live. Man schwuscht da durch den Backup und man sagt, ha, oh, jetzt bin ich an der Tag, wo ich sein wollte. Und dann ladet es so ein paar Sekunden und dann hat man halt die Datei, die man haben wollte.
Also ein inkrementelles Backup,
der auf dem Cloud-Server
liegt. Genau. Ah, das war die Frage. Wo geht das Ganze nämlich hin?
Zum Cloud. Und es wird dann verschlüsselt.
Er sprach dann von seinem Rechner, von seinem iPad, iPhone?
Von seinem Laptop war das. Also er sprach nicht, ich habe es nämlich gesehen, ich starte nie mehr.
Okay, das heißt, das braucht aber viel Bandbreite und Vertrauen, dass bei Apple das
auch sicher... Also es liegt da verschlüsselt.
Ja, ja.
Also es liegt da verschlüsselt von lokal verschlüsselt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Okay.
Wir kennen ja die letzten Implementierungsfehler von Apple, was Kryptographie angeht, und bewerten da selbstständig eine Vertrauensfähigkeit.
Gab es da eins?
Mhm, die hatten auch wieder ganz bösen SSL-Bug auf ihren Endgeräten, dass sie keine Zertifikate geprüft haben.
Ah, das, hat, das haben die alle aktuell.
Ich glaube, das ist ein ganz langweiliger, aber gut.
Also letztendlich, wenn ich bereit bin, genug Festplatten zu kaufen, pack mir die daheim in den Rechner, kriege ich sowas auch auf ein anderes System selbst gemacht. Klingt eigentlich nach einem netten Konzept.
Ja, genau.
User-friendly für ich vertraue und vertraue Apple, gebe denen dafür Geld, dafür muss ich mich um nichts
kümmern. Also die musst du eh vertrauen, weil du fährst ja deren Betriebssystem. Also wenn die wirklich böse sind, dann können die auch was auf deinem Rechner machen. Und das, dann lohnt es sich auch nicht mehr davon auszugehen, dass sie dir deine Daten klauen.
Bei so einem großen Konzern zu sagen, die und die als Einheit zu betrachten, ist ein bisschen...
Klar, ja. Das ist auch noch ein Thema, aber das ist, glaube ich, eher off-topic.
Ich habe natürlich noch mehr Backup-Konzepte, und zwar habe ich mittlerweile begriffen, es bringt sich nicht, Leuten zu erklären, warum man Backups braucht. Die müssen einmal gewaltig auf die Nase fallen, dann begreifen die es von alleine. Vorher geht es einfach nicht. Und so war ich bei einem Freund zu Besuch, der gerade seine Diplomarbeit schrieb, und was meint, ja, coole Sache, übrigens, Kopien, wo hast du die rumliegen? Wie jetzt Kopien? So, ich brauche mal kurz den Rechner und meinen USB-Stick.
Ja.
Ich dachte, bevor ich irgendwas erkläre, ich nehme einfach nur eine Kopie damit, und wenn er in 3 Monaten heulend angerannt kommt, dass sein Rechner abgeraucht ist, sage ich, hier, ich habe den Stand von 5 oder 3 Monaten mit, und haben willst, kannst du haben.
Ja, ja, okay.
An manchen Stellen lohnt sich das, gerade bei so Aktionen wie Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten und ähnliches.
Warum denkst du, wir bieten die Studenten ein Git an, wenn sie bei uns so eine Arbeit schreiben?
Dazu muss man wissen, dass es das gibt. Dazu muss man wissen, wie es funktioniert.
Das sage ich dir immer.
Bereit sein, sich darüber Gedanken zu machen. Und das trifft halt in dem Fall auf Informatikstudenten wahrscheinlich deutlich eher drauf zu, als auf andere technische Studiengänge, andere nicht technische Studiengänge nochmal deutlich weniger.
Genau.
Und
ich weiß nicht, also ich hatte das Wort, das soll ich jetzt nicht sagen, so jung, so alt bin ich nicht. Als ich meine Facharbeit geschrieben habe, habe ich ein Merkblatt gekriegt mit Speichern Sie Ihren Fortschritt immer auf mindestens 3 verschiedenen Datenträgern. Stand auf diesem Wertblatt drauf.
Das ist schon mal gut, das war bei mir nicht der Fall. Und also, damals hatte ich auch nicht so die organisatorische Idee, wie ich das überhaupt mache. Denn wenn man dann auf 3 verschiedenen Datenträgern 5 verschiedene Stände hat oder 10 und das nicht sinnvoll organisiert, hat man zwar Sicherungen, man hätte also im Notfall, dass der eigene Rechner mit der aktuellen Version nicht mehr zugreifbar ist, Möglichkeiten zu Zeitpunkten zurückzuspringen. Nur geht dann sehr viel Zeit drauf, den entsprechend aktuellsten Stand eigentlich rauszufinden. Erst recht, wenn man an verschiedenen Rechnern zu verschiedenen Zeitdaten verschiedene Dinge getan hat. Das heißt, dann ist es nicht nur noch, dass ich ein Backup habe, sondern eine Synchronisierung noch mindestens genauso wichtig.
Ach, das ist doch alles nicht so schlimm. Wenn dann plötzlich irgendwo anfängt, die Uhr falsch zu gehen, auf irgendeinen Rechner, dann wird es erst kompliziert.
Ja.
Also als jemand auf der Stadtlauf kommt vorbei, ich weiß nicht, ob Sie das auf die Aufzeichnung auch hören können, aber falls ihr komische Geräusche gehört, das ist von außen, da ist der Stadtlauf und da wird geklappt und so.
Ja, wir haben Marathon draußen.
Ja, so was Ähnliches.
Im IRC schreibt Ghosty gerade noch, dass es für Windows auch sowas Ähnliches gibt wie die Time Machine für Mac. Wo eine Schattenkopie, für die eine extra Partition empfehlenswert ist. Hat mir tatsächlich auch mal vor ein paar Wochen ein bisschen geholfen, als ich mal an dem Windows-Rechner von jemandem saß und da OwnCloud ein paar Dateien verschluckt hat und Windows hatte die noch gesichert.
Aber also, eigene Partition heißt, ich bin auf der gleichen Festplatte, ich bin auf dem gleichen Rechner und es sorgt nur dafür, dass ich, wenn ich lokal zufälligerweise, also entweder die Software oder ich, diese Datei lösche, da nochmal drankomme. Yeah. Ist der Rechner weg, ist die Platte kaputt, stehe ich vor dem gleichen Problem wie vorher auch.
Ja, yeah. Das ist aber ein anderes Problem, das man damit erschlagen möchte. Mhm. Du möchtest ja nicht das Problem erschlagen, dass der Festplatte kaputt geht, sondern das Problem erschlagen, der Nutzer war zu dumm und hat außerdem diese Datei gelöscht.
Das ist wirklich aber das kann auch ein Softwareproblem sein, der hat das schon.
Oder das. Ja. Aber dann.
Ja, und trotzdem kenne ich oft genug das Problem, ach, die Festplatte macht irgendwie Geräusche. Ja, egal. Technik, das wird schon halten. Und dann kam dann irgendwann mal jemand zu mir und meinte, du, kannst du dich da mal um die Festplatte kümmern? Der Rechner startet nicht mehr. Also erstmal so ganz großes Feld, was könnte eigentlich gerade geschehen sein? Ja, noch ein paar Restmechanikgeräusche von der Festplatte. Und dann war ich mit meinem Latein auch ganz schnell am Ende, weil einfach die Mechanik der Festplatte hin war. Das war das einzige System, auf dem alle Mails, alle anderen Dokumente und alle Fotos der letzten 3 bis 5 Jahre waren. Und damit war das digitale Archiv seiner letzten 5 Jahre hinüber.
Ein kleiner Abschweifer. Wie aufwendig ist es denn, Daten zu wiederherstellen, so wie man das aus Kriminalsendungen kennt, wie wenn da zum Beispiel der Laptop abbrennt und so?
Und das geht jetzt aber stark Richtung Forensik.
Ja, also genau. Forensik sind, glaube ich, für unsere Diskussion out of scope, oder?
Also es ja, aber kurz zur Datensicherung, was ich über die mir selbst beigebracht habe, weil ich eben halt dazu gekommen bin, Festplatten, Dateisysteme, wie auch immer, kaputt zu machen und Daten wiederherzustellen, weil ich eben kein Backup hatte. Die erste Version war, wie vorhin berichtet, die Version von, ich tausche einfach mal die Elektronikplatinen der Festplatte, relativ simpel, bis zu Software à la Testdisk, um Dateisysteme wiederherzustellen, gelöschte Dateien von Dateisystemen wiederherzustellen, Fotos von Speicherkarten wiederherzustellen. Das funktioniert meistens hinreichend gut, bis auf eine Situation mit der kaputten SSD konnte ich damit auch alle anderen Probleme bei mir lösen. Deswegen bin ich auch noch nicht auf die Schnauze gefallen, um ein ernsthaftes Backup-Konzept zu haben. Das hängt aber jeweils immer vom Verhalten der einzelnen Nutzer ab. Sprich, wenn ich weiß, dass ich was gelöscht habe, definitiv den Datenträger nicht mehr anrühren, nichts mehr drauf schreiben, hängt vom Dateisystem ab und hängt davon ab, was man getan hat. Wenn man zum Beispiel von einer Kryptopartition den Dateiheader überschreibt und der Dateiheader nicht irgendwo gesichert ist, dann war es das einfach, weil man einfach an die Kryptopartition nicht mehr drankommt. Dafür ist sie ja auch da. Das heißt, Datenwiederherstellung hin oder her, da spielen auch eine ganze Reihe an Faktoren mit rein.
So, ja.
Ich wollte konkret fragen, ich habe noch so ein Backup-Problem, wo ich mir keine Gedanken gemacht habe, wie ich es richtig löse. Oh. Und zwar habe ich Hardcopy-Kindheitsfotos und die sollen die nächsten 30 Jahre überstehen. Mhm. Ich habe sie aktuell nur als Hardcopy. Das muss A, eine Kopie davon her und B, müssen irgendwo gelagert werden. Ich brauche sie nicht in 10 Jahren, ich brauche die später mal.
Ja, ganz später mal.
Nehme Papier und nehme nicht einen Tintendrucker, sondern eigentlich, wenn du die Negative davon hättest, lager die Negative in einem neutral feuchten, neutral warmen Raum, also nicht feuchter Keller, nicht extrem kalter oder warmer Keller, aber ansonsten ist Keller dunkel, also alles, was chemisch irgendwie das einen Alterungsprozess beschleunigt, vermeiden und dann nicht digital speichern und liegen lassen, sage ich als, wenn du noch solche hast. Wenn du sowieso nur digitale Daten hast, dann ist das wieder außen vor.
Ich muss sie erstmal digitalisieren, das ist der erste...
Sichere davor. Aus meiner Erfahrung, was ich auch aus Gesprächen mit einer Papierrestauratorin weiß, Papier gibt es seit, keine Ahnung, ich sag mal 1300 rum, das immer noch super zu lesen ist, was sich immer noch hält. Mhm. Es gibt Fotos aus den Anfängen der Fotografie, die werden zunehmend schlechter, was ich in Museen teilweise gesehen habe. Das heißt, also aus der Anfang der Fotografie, wo mit Silber und einzelnen Silberatomen gearbeitet wurde, als Grau-Schwarz-Schicht, die sind 100, 150 Jahre alt, im Pi mal Daumen, das funktioniert. Wir haben kein digitales System, was annähernd so lange gehalten hat. Selbst wenn wir auf Mikrofiche gehen, diese Mikroverfilmung von Daten, das wird zwar noch gemacht für wirklich Langfristarchivierung, weil es kaum Technik braucht außer Licht und Lupe, aber es eigentlich wird auch nicht mehr im Alltag benutzt. Ich kann mich aus Kindheitstagen erinnern, als Werkstätten solche Datensysteme hatten, um Kataloge zu durchblättern. Wenn du es sichern kannst, mach es nicht digital. Oder kannst du, gut, eine IDE-Festplatte kriegst du jetzt noch gelesen. Was hatten wir noch außer anderen Technologien vor IDE? Kriegst du die heute noch gelesen? Kriegst du Dateiformate aus den 80ern noch gelesen, die nicht unbedingt ASCII-Code sind?
Ich glaube, das Problem ist dann gar nicht mehr die Dateiformate, sondern Festplatten halten maximal 10 bis 20 Jahre, 30 Jahre ist schon recht utopisch.
Aber die kann man ja durchrotieren.
Ja, aber dann muss man sie ja machen.
Dann muss man es machen und bei jedem Rotieren hast du das Problem, dass durch den Kopiervorgang auch wieder Bitflips aufkommen, Dateileser. Also ich weiß von Bildern, die ich gespeichert habe, die ich von, ich sage jetzt mal, 3 bis 5 Dateisystemen und Festplatten hin und her kopiert habe, dass ich einen Schwund von 5 bis 10% habe, da ich, also an Bildern, ich weiß es nur da, weil ich die eben halt schnell gesichtet habe, JPEG-Dateien nicht mehr lesbar sind, weil die Dateiköpfe kaputt sind.
Den Dateikopf müsstest du wieder herstellen können, weil du ein prinzipielles Format die Auflösung brauchst. Und in der Koeffizientenmatrix für die diskrete Größentransformation, ob da jetzt ein Bitflip drin ist oder nicht, juckt dich eigentlich gar nicht.
Ja, aber es macht erstmal Aufwand und grundsätzlich ist erstmal die Datei beschädigt. Also, und eigentlich versuchst du das schon von vornherein zu vermeiden.
Ich meine, Aufwand hast du in jedem Fall. Wir reden gerade drüber, was ein gangbarer Weg ist mit wenig Aufwand.
Magnetbänder. Halten 30 Jahre, deswegen werden sie überall noch eingesetzt.
Genau. Sie waren vor allem lange im Einsatz, weil sie billiger Speicher sind. Mittlerweile sind ja Festplatten genauso billig wie LTE-Bänder.
Immer noch nicht. Also die LTO-Magnetbänder sind immer noch günstiger wie Festplatten.
Ja, aber nicht mehr in...
Oder auch, das lohnt sich immer noch.
Und zwar gab es nicht noch mehreren so Terabytes für, ich glaube, 100 Euro oder so.
Gab es nicht noch irgendeine Technik, wo Magnetband als Speichermedium mit Erhitzen kombiniert wurde, damit das Magnetband nicht, also keinen Alterungs- oder einen geringeren Alterungsprozess hat, dadurch, dass es sowieso schon erwärmt wurde beim Schreiben?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie gut magneto-optische Disks halten.
Ich glaube, das war das in die Richtung.
Also
magneto-optisch klingt nämlich nach Laser zum Erwärmen und magnetisch zum Speichern.
Magneto-optische Disks, also sowas wie Mini-Disk, glaube ich.
Ja, ich glaube, es war größer, also eher CD-Größe.
Ja, ja, es gibt es auch in Größe, aber
wobei
die einzigen,
auch
die, einzigen bringst, die Leute kennen, sind aber Minidiscs.
Ja, wobei du mich auch darauf bringst, es gibt noch einen Anbieter oder zwei, die in CD-DVD-Größe DVD-Datenmengen auf einem glasähnlichen Substrat speichern, das angeblich auch extrem lange halten soll, also so um die 100 Jahre wird davon ausgegangen, halt einmal Daten erstellen, schreiben lassen und Datenmedium irgendwo hinlegen und lagern, wenn man es halt wirklich lange haben will. Und da also können Frage wir hoffentlich von ausgehen, dass wir ein CD-DVD-Leselaufwerk auch in 10, 20, 30, 50 Jahren noch in irgendeiner Form haben, um es wieder lesen zu können.
Also meine Frage wäre eher gewesen, wieso braucht man die Daten so lange?
Ich meine, wer hat jetzt bitte noch Daten vor 20 Jahren, die man noch haben will?
Also für viele Daten, 80% der Daten, sage ich mal, ja, unwichtig. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, Fotos werden eigentlich erst dann interessant, egal ob das nun Stadtaufnahmen sind, wie sich eine Stadt verändert hat, ob das nun Personen sind, Porträts sind, wenn man den Unterschied herstellen kann. Wenn man zum Beispiel zu einem runden Geburtstag, 50, 60, 70, 75 und ähnlich, dann über ein Leben Fotos sammelt, welche Leute um einen herum waren, wo man war, was man gemacht hat, wie Kleidungsstile waren, wie Haarfrisuren waren, welche Brillen im Einsatz waren, welche Bartlängen und Trachtmoden und sonstiges gerade modern war und das so als Zeitline mal irgendwo darstellen kann. Das wird eigentlich erst interessant. Und dann ist es interessant, auch über solche Zeitspannen Fotos, mittlerweile würde ich sogar fast sagen, Videos zu haben und auch Tondokumente, die brauchen zum Anhören immer wieder Zeit, aber können durchaus ihren Reiz haben.
Okay, also ich habe die persönlich gar nicht, also da wird es schwierig.
Gut. Gut, ich wollte eigentlich auch noch erzählen, wie ich meine mache.
Bitte schön.
Ja, gut, ich mache es billig, ich kopiere das Wichtigste, was ich weiß, was ich brauche in den nächsten 2 Tagen auf dem USB-Stick. Große Sachen habe ich ja gar nicht, weil die ganz wichtigen Sachen sind eh verteilt auf 3 verschiedenen Rechnern, die nicht bei mir stehen.
Das heißt, wenn...
Und wovon ich normalerweise davon ausgehe, dass es davon ein Backup gibt, aber wie ich ja gehört habe, hat ja diesen Pfennig keins mehr.
du gehst meistens davon aus, wo soll dieses Backup herkommen?
Keine Ahnung.
Aber das heißt dann, dass wenn du 3 Rechner hast, dass die Daten, nicht alle Daten auf allen 3 Rechnern vorhanden sind, sondern ein Teil auf dem Rechner 1,
nein,
ein Teil
auf
Rechner
2. Nein, ich meine, dass sie auf allen 3
alle identisch sind. Das heißt, du hast quasi...
Das war ja der Git-Hack, den ich vorher erwähnt habe.
Ah, okay.
Mir hat mir jemand vorgerechnet, dass ich für seine große Multimedia-Sammlung tatsächlich Blu-ray-Datenträger lohnen würde, zuzüglich Brenner, weil die für die Datenmenge, die er haben wollte, billiger gewesen wären als Festplatten und so oft will er die Daten auch nicht neu schreiben.
Ja, was sagen denn unsere Zuhörer? Wie backupt ihr? Wenn überhaupt.
Gerade nochmal kurz zu Blu-rays, das habe ich auch gerade nachgelesen. Blu-rays halten auch die Daten echt lang, nämlich bis zu 50 Jahre. Also laut Labortestungen
gibt es hier Blu-rays noch nicht. Ja, nur das kaufe ich alles nicht ab, bis die 50 Jahre um sind.
Achso, 50 würde ich
nicht. Unter welchen Bedingungen? Haben Sie jetzt Standardbedingungen oder Lagerbedingungen
getestet? Steht nur in der Universalmüllhalde und mehr weiß ich auch nicht.
Also aus einem anderen Artikel, irgendwo im Internet verstreut, Referenz kann ich leider nicht mehr angeben, hat ein Otto-Normalverbraucher einfach mal Otto-Normal erhältliche Medien genommen, sprich CD, DVD und ich glaube es war Blu-ray oder DVD-RAM, da bin ich mir gerade nicht sicher. Also auf jeden Fall verschiedene Generationen, Daten drauf gespeichert, denselben Datensatz auf allen Datenträgern mehrfach, dann die verschiedenen Datenträger auf die Windschutzscheibe oder unter die Windschutzscheibe im Auto gelegt, in den Kühlschrank gelegt, gefroren, mit allem Möglichen bearbeitet und dann jedes Mal dann noch neu gelesen. CDs kamen dabei relativ schlecht weg, DVDs gingen so halbwegs und entweder DVD-RAM oder Blu-ray war gar nicht so schlecht, also von da aus würde ich auf die 50 Jahre mal definitiv mehr geben als auf die 30 Jahre für CD.
Also bei DVD-RAM würde ich sogar glauben, die haben sich halt leider aktuell nicht durchgesetzt, weil keine Ahnung wieso, aber sie sind...
Ich habe noch Laufwerke daheim und ich habe noch Medien daheim. Also.
Ich habe zum Test tatsächlich mal eine mit ein bisschen Sandpapier bearbeitet und das Ding läuft immer noch.
Gut. Also ich würde behaupten, wegen CD, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich, wo man die jetzt kauft. Weil ich habe meine CDs gehabt, die waren ganz billig. Die habe ich irgendwann gekauft und die waren nach 2 Jahren nicht mehr lesbar. Und ich habe ja noch CDs, die irgendwann gedruckt sind vor, weiß der Geier was, 10, 20 Jahren.
Der Unterschied ist auch sehr enorm, ob das nun gepresste CDs sind, wo halt der Unterschied durch einen Pressvorgang geschehen ist oder ob es eine chemische Änderung ist durch den Laser, sprich gebrannte Medien. Alles, was irgendwie Chemie und Temperatur ist, hat einen ganz anderen Alterungsprozess, als wenn es mechanisch irgendwo im Herstellungsprozess verankert ist. Daher auch die Referenz vorhin auf dieses Glassubstratmedium.
Um nochmal in die leichteren Gefilde zu kommen, das Gespräch ein bisschen aufzulockern. Nehmen wir an, ihr habt eine Datei, die ihr unbedingt weltweit in Zugriff haben wollt, wo man zwangsweise immer wieder rankommen müsst.
Usenet.
Das ist ein guter Anfang. Ich wollte gerade anfangen mit Torrent. Du nimmst eine beliebige Videodatei, weil es etwas mit wenig bekleideten Leuten,
packst das da einfach deinen Datenstrom mit rein und verbreitest ihn im Internet.
Also
das Problem ist, dass solche Tokens meistens irgendwie zwar lange leben, ich gebe ihm 2 Jahre, aber das ist das maximal 2 Jahre, danach ist das Ding tot.
Nee, das große Problem mit Torrents ist, dass meistens die Tracker irgendwo down gehen oder keiner ist mehr seeded oder sonst was. Torrents ist ein ganz schlechtes.
Deswegen,
ich habe mir das auch irgendwann mal überlegt und gemeint, ha, das sollte ich doch auch mal machen, aber habe mir am Ende dagegen entschieden.
Also verteiltes GitHub.
Also das, GitHub als self-hosted Service gibt es jetzt, das nennt sich GitLab. Das ist ein Open-Source-Klon davon. Ich glaube, das läuft auf ganz komische Technologien, aber es tut's, größtenteils. Und das könnte man natürlich verteilen.
Ich möchte noch einen Zuhörerbeitrag vorlesen. Ghosty schreibt sein aktuelles Backup-Konzept. Platte auf externe als 1:1 Image, zusätzlich Fotos und Arbeiten auf USB-Sticks.
Als 1:1 Image auf Dateisystemebene oder auf physikalische Ebene?
Das hört sich an als nach einem DD-Kopie.
Hört sich für mich auch nach DD an, aber...
Und wo ist die Platte denn gelagert? Bankschließfach, zu Hause im Safe oder einfach nur im Schrank nebendran?
Das schreibt
doch im Chat. Kissen.
Ich finde, vielleicht hört das ja.
Ja, offensichtlich hat uns gehört, deswegen schreibt er ja. Aber keine Ahnung, wie lang die Verzögerung ist.
Welchen Aufwand habt ihr eigentlich genommen, um eure Backup-Konzepte aufzusetzen?
Keinen.
Also fast keinen. Ich habe mir irgendwann mal die Zeit genommen, das Duplicity-Tool auf meinem Rechner zu konfigurieren und das war's.
5 Minuten, das war der Aufwand, den GitHub-Hack zu machen.
Also ich würde sagen, ganz viel steht und fällt mit dem Aufwand, den man machen muss. Und zwar sowohl dem impliziten ersten Aufwand, um erstmal ein System...
Korrektur möchte.
Ja. den ersten Aufwand... Und danach halt mit jedem weiteren das System am Laufen halten. Mhm. Wir sind halt doch irgendwie Menschen und irgendwie die meisten von uns ziemlich faul, nämlich eingeschlossen. Ansonsten, also von der Theorie her hätte ich gerne was anderes. Mhm. Nur habe ich mich noch nicht hingesetzt, das umzusetzen.
Naja, es gibt ja Leute, die verlassen sich ja auf sowas wie Cloud-Dienste, so wie Dropbox oder Google Drive.
Dropbox ist ganz schlecht.
Ja, Dropbox ist ganz cool, wenn man dafür bezahlt, weil dann machen sie das für einen.
Ich weiß es nicht. Ich sehe das nicht so, ich hält das nicht so für sinnvoll, so ein Service dafür zu verwenden, weil das ist ja kein Backup-Service. Dafür ist es gar nicht gemeint.
Aber sie verlangen Geld dafür, dass sie es für dich tun.
Nee, sie verlangen Geld dafür, dass du überhaupt die Daten verfügbar hast. Verfügbar ist eine ganz andere Sache als irgendwie Backups.
Als Beispiel für nicht verfügbar, Amazon Glacier, so eine Dienstleistung.
Genau.
Du zahlst Cent pro 10 Gigabyte, die du da pro Monat lagerst. Mhm. Also lagern ist irgendwie spottbillig. Daten schreiben ist umsonst. Daten lesen kostet dich Geld. Das war richtig. Und vor allem, du musst Daten lesen vorankündigen können. Du kannst nicht sagen, ich will das Datum jetzt haben. Und sagen, ich will diese Woche mal die Daten lesen. Hol die mal aus dem Schrank raus.
Das klingt nach Magnetbändern. Und vor allen Dingen klingt das nach einer Idee für günstig, dezentral, verschlüsselte Datenmengen zu sichern.
Und dafür ist es auch gemeint.
Und dafür klingt es eigentlich nicht schlecht. Das heißt, wenn man keine Idee hat, wo man noch eine eigene Festplatte
hinpacken kann. Amazon
Glacier.
Glacier.
Kann es mal jemand aufschreiben? Ich vergesse es eh wieder.
Klar, C-I-E-R.
Ich habe es im Dings geschrieben.
Es war der Punkt, wo ich dachte, also die Konditionen klingen wirklich so, als wäre das Backup geeignet.
Also, es gibt auch einen Clone davon. Es ist Teil von dieser, sagt euch EC2 was? Mhm. Das ist diese ganze Cloud-Geschichte und eigentlich integriert das Glacier mehr oder weniger seamless da drin. So, wenn ich so richtig verstanden habe.
Ah,
das heißt irgendwie SW3 oder so.
Mittlerweile gibt es das Ding also auch zum selber hosten?
Ich glaube, es gibt tatsächlich Implementierungen, die, ich meine, es gibt Implementierungen, die EC3 unterstützen. Da gibt es halt so eigenes Cloud-Zeugs. Ich glaube, OpenStack kann das zum Beispiel. Und dann kann man die ganze EC2-Sachen fahren. Und ich glaube, das Gleiche gibt es für Glacier auch.
Also, wie sieht denn da die Schnittstelle so aus? Kennt die jemand?
Kenne ich nicht auswendig. Ein Kollege bei uns hat das mal aufgesetzt, weil wir haben ja im Institut haben wir ja Leute, die an Cloud forschen. Mhm. Also verteilte Systeme und Netzwerken und geben man sich so mit Datensicherung auch. Und der hat sich erstmal aufgesetzt. Aber wir sind irgendwann gewechselt auf den anderen Cloud. Und was der Hintergrund da ist, weiß ich nicht genau. Aber ja.
Also laut dem FAQ kann man mit einer REST-API drauf zugreifen und die Daten abrufen.
Mhm. Gut.
Was auch das Glacier jetzt, ja?
Auf das Glacier jetzt.
Ja.
Ja. Kleine Musikpause, Renz, was ist das nächste Lied?
Was ist das nächste Lied? Ja, das ist der, oder?
Das, was in 3 drin liegt.
Ja, genau. Das ist We Drink Your Blood von Powerwolf.
Oh, dann haben wir ganz schön gemischte Musikverhältnisse heute.
Na, eigentlich nicht.
So, willkommen zurück bei Dev Radio hier auf Radio Free FM. Ihr könnt uns gerne im Studio anrufen unter 0731 938 6299. Bis, wenn hier jemand anruft, kann man nicht beweisen, dass wir live sind.
Also irgendwann hat jemand doch mal angerufen. Und da hat es halt nichts damit mit der Radiosendung zu tun. Das war das, glaube ich, das erste Mal, dass ich hier war.
Ja, und einmal hat er links angerufen, weil ich ja vergessen habe, das Mikrofon auszumachen bei der Musik.
Ah, genau, das war lustig, ja.
Ja, ihr könnt uns auch erreichen im IRC. irc.in-ulm.de. IRC steht für Internet Chat Relay oder so ähnlich?
Internet Relay Chat.
Ah. Egal. ihr könnt uns auch in Twitter erreichen. @dev_radio.
Jetzt musst du natürlich auch erklären, wofür Twitter steht.
Twitter.
Ist das gut, auch ein Akronym?
Ne, meines ist es nicht, aber das war gerade der Witz.
Ja, ich wollte eigentlich irgendwann mal den IRC mal einstampfen, stattdessen einen XMPP-Channel haben.
Oh Gott,
aber dafür müsste ja die Don Fennig tun.
Oh, den Kack da.
Der müsste, reichlich müsste sich mal jemand hinsetzen und drum kümmern.
Bitte mach kein XMPP, das ist einfach nur Scheiße.
Oh, kannst du gute Alternativen vorschlagen?
Also IRC.
Stimmt, es ist alt, es funktioniert.
Ja, also für so eine Use Case ist gut geeignet.
Der IRC, auf dem wir gerade sind, ist so alt und so schlecht, dass es langweilig ist.
Ja. So langweilig. Langweilig darf es gut sein, es muss funktionieren.
IRC ist gar nicht, also...
Das Problem ist, dass es nicht so funktioniert, dass es nicht so funktionsfähig ist, weil der Daemon, der da läuft, ist irgendwie von vor 20 Jahren und er hält sich
aus. Also das Ding weigert sich, mir Sonderzeichen zu nehmen.
Ja, das andere Problem mit IRC ist, du hast auch mittlerweile diese neuen Channel-Konzepte, die Channel, die mit Ausrufezeichen beginnen, um beim Server-Split...
Das brauchen wir alles gar nicht.
Du musst beim Server-Split rechnen, sonst...
Nee, eigentlich nicht.
Also wir sehen auch hier, man muss jetzt bei seinen Chat-Konzepten...
Ja, Ende.
Lass sie doch zu Ende reden, wir haben noch Zeit.
Man muss auch da ein Konzept haben, wie man einen Kanal, der getrennt wird, wieder zusammenführen kann, fehlerfrei.
Also das ist ein Konsistenzproblem, das gibt es im IRC nicht, ist nicht vorgesehen und kann man auch nicht so leicht einbauen.
Mittlerweile ist es nachgebaut worden.
Okay, ich zitiere eine Person, die nicht im Radio ist und offensichtlich nie hier sein wird. Wir brauchen eine Wave.
Eine was?
Eine Wave.
Okay.
Die habe ich jetzt nicht verstanden.
Ich werfe jetzt mal Stichworte in den Raum, die ich gerne ansprechen würde. Das eine ist Kopieren von großen Binärdateien, Dateisystem-Snapshots, die Duplizierung, zusammenfassend nochmal die Bedrohungsszenarien und nun die Geschichte mit unseren Don't Panic-Platten.
Aha, der Wave. Entschuldigung.
Fangen wir mit den Don't Panic-Platten an.
Ach, wir haben auf der Don't Panic Raid 5, also wir haben 3 Platten, von denen man eine rausstecken kann und man kann immer noch problemlos lesen und schreiben. Und von diesen Platten ist uns eine abgeraucht. Die hat über Wochen weg Fehlermeldungen geschrieben, bis sie irgendwann kaputt gegangen ist und ich sie ausgetauscht habe. Und wie ich das Gebäude verlasse und die neue Platte gerade ihre Kopie berechnet bekommt von den anderen beiden Platten, flatschen mir jetzt die E-Mail ins Haus. Du, wir haben Probleme mit den anderen beiden Platten, die haben immer wieder mal Zugriffsfehler und Meldungen im Kernel-Log.
Unschön.
Und jetzt habe ich gerade ein Raid 5, wo ich eine Platte getauscht habe und gerade 2 Platten, die gerade androhen, dass sie ausfallen könnten. Also wird es Zeit, mal drüber nachzudenken, was da eigentlich kaputt ist. 3 Platten, die anderen zeitlich ausfallen, war doch ein bisschen ungewöhnlich.
Entschuldigung, jemand schreibt gerade im IRC, dass wir vielleicht ein Webcam im Studio über Twitch haben sollten. Können wir mal drüber reden. Dann können wir auch gleich Google Hangouts machen. Also,
Google Hangouts ist nicht Google, sondern privat. Okay, dann pende ich 3 Platten an, dann zärtlich abgeraucht. Vor allem ist es fürs Raid 5 tödlich, das können wir so nicht lassen. Nachgeschaut, festgestellt, die Maschine ist innen drin ziemlich heiß. Kann es sein, dass Magnetplatten mit 40 Grad Probleme haben? Theoretisch nicht, aber es sind Konsumentengeräte, die vertragen sowieso nichts.
40 ist total wenig.
Das kommt darauf an, wo du der Temperaturfühler ist und wie lokal die Platten sind und was die noch Vibration ausgesetzt sind.
40 für wie lange?
Und 40 wo? 40 am Gehäuse
außen, 40 in der Elektronik, 40 im Lager, 40 im Motor.
Und nein, das war im Luftstrom vom Gehäuse.
Ah, okay.
Das heißt, also die Platte dürfte dann so eher bei 50 plus gelegen haben.
Also meine Platten liegen normalerweise auch bei 50 oder so. Also früher immer. Die tun es immer noch.
Also weil die Theorie, wir wissen nicht genau, woran es liegt, aber wir bauen noch ein paar Lüfte ins Gehäuse ein, um ein bisschen besser lüften zu können, hoffen, dass damit die Fehlerquote runtergeht. Und wir sollten bald mal die Platten tauschen.
Entschuldigung. Also vor wie vielen Monaten hast du jetzt mal im Chaos-Vortrag vorgestellt, dass wir das doch endlich mal machen sollten?
8 Monate?
Ja, sowas Ähnliches.
Naja, sagen wir so, Noid und Panic kriegt definitiv einen RAID 1, hat höherwertige Festplatten.
Ja, ja, die neue Panic ist ja ferne Zukunftsmusik. Von der alten und Panic gibt es also dieses RAID 5, was, wie wir begriffen haben, keine Sicherheit darstellt. Und das Backup von mir auf der Platte, die mir kaputt gegangen ist.
Also vielleicht für zur Kontext für die Zuhörer, der neue Point Panic, sprich der Don Panic, sind die Surfer vom CTC. Mhm. Also die
Server. Wer kam eigentlich auf die Idee, die neue Don Panic, Don Panic zu nennen? Weil das gibt es doch vollkommen entgegen von der Namensschema. Man gibt doch neuen Rechnern immer einen neuen Namen.
Off-Topic, sollten wir nochmal klären, Faulheit.
Also NDP.
NDP.
Ja.
Bitte nicht Buchstaben drehen.
Deduplizierung, wenn man häufig immer Backups... Einfach zurück zum Kontext, fachbezogen Deduplizierung. Wenn man häufiger mal Sachen umherkopiert, passiert es manchmal, dass man eine physikalische Platte hat, wo das gleiche Foto dreimal drauf ist. Im schlimmsten Fall drei unterschiedlichen Dateinamen. Es gibt Dateisysteme, die haben ein spezielles Feature dafür, dass die aus diesen drei Dateien wieder eine machen. Hardlinken. Wir machen das jetzt mal theoretisch mit der Logik drüber. Wir gehen alle Dateien im Dateisystem durch, holen uns von jeder Datei eine Prüfsumme und am besten noch die ersten paar Bytes im Datei anfangen und listen die mal auf. Und schauen wir mal, welche Prüfsummen im Dateisystem identisch sind und vergleichen das mal, ob die Dateien identisch sind. Falls ja, schmeißen wir einen weg und setzen einen Hardlink drauf. Gibt Skripte, die das machen, und wir können uns gerne darüber streiten, ob die Skripte auf Basis von MD5 so eine gute Idee sind oder nicht.
Also MD5 würde ich ja jetzt nicht nehmen, aber... Also ich würde eine größere Summe nehmen und keine kryptografische oder keine halbkryptografische.
Du musst bedenken, wenn du große Binärdateien rumliegen hast, kann das berechnen wie lange dauern.
Genau, deswegen braucht man ja ein nicht kryptografische. Weil ein kryptografisches Prüfsumme verwenden für etwas, wofür man kein kryptografisches Prüfsumme braucht, ist meistens nicht so sinnvoll.
Okay, gehe ich mit. Ich kenne nur keine nicht kryptografische Prüfsumme.
Also CRC 32. Ich würde eher eine größere nehmen.
Oh, Achtung, nicht, dass jetzt jemand gegenhält. CRC 32 sichert, geht bis maximal 4 Kilobyte Datengröße. Danach geht das den Bach runter, was die Sicherstellung von...
Ja, genau. Aber es gibt ja viele Prüfsumme, die von beliebiger Größe auf in fixe Größe gehen.
Wäre kurz CRC 32 ist dazu gedacht, IP-Pakete mit Prüfsummen zu versehen.
Mhm. Ethernet, aber ja. Genau. Also, reden wir weiter.
Ab und zu muss man halt mal deduplizieren. Es gibt Dateisysteme, die können sowas... von Natur aus, das heißt, die können Snapshots. Erste wichtige Regel, wenn euer Dateisystem die Fähigkeit hat, so speichere jetzt mal den Status ab und damit ich da wieder zurückspringen kann. Das ist keine Kopie. Mhm. Und auf alle Fälle will man davon auch nicht mehr haben, weil dann ziemlich schnell der Speicherplatz ausgeht.
Also ich nenne kurz das Beispiel von Windows, der hat nämlich so ein Verfahren, um sich, bevor der ein Update führt, macht er heutzutage standardmäßig ein System Recovery Kopie, womit er alles, was zu Windows gehört, wieder zurückstellen kann, als wäre es vor der Update. Was ich eigentlich ein gutes Mechanismus finde, was mir manchmal auf meinem Linux-Rechner fehlt, aber anderes Thema. Aber das ist, der Trick ist an der Sache, ist, dass es nur das Betriebssystem backupt und nicht irgendwelche Dateien, die du selber angelegt hast.
Ja, es funktioniert halt nicht es funktioniert nicht auf einer Dateisystembasis, sondern als Softwarelösung für definierte Ordner.
Klar, ja.
Ich stelle fest, wir haben immer mehr Windows-Experten im Chaos Computer Club und wir sollten den neuen Server eigentlich auf Windows-Basis betreiben.
Du sagst jetzt Windows-Experten, wer ist jetzt Windows-Experte? Also außer Nico.
Wir folgen einfach mal den Montagsgesprächen und den Problemen, die diskutiert werden. Und stellen fest, immer Leute kommen immer besser mit Windows klar.
Also viele Leute haben ein Windows
Gerät daheim irgendwo. Und viele Leute merken auch, dass Windows langsam besser wird. Ich meine, es gab mal Zeiten vor XP. Windows war einfach scheiße.
Windows 90 war cool.
Nee. Also das Coole an Windows 98, das war, dass man, wenn man die richtige Tastenkombination hatte und die richtige Kombination von Programmen, dann konnte man zuverlässig einen Blue Screen erzeugen. Das war ganz lustig. Das habe ich früher immer ganz
oft. Zuverlässigen Blue Screen erzeugen geht ganz einfach. So irgendwas, ja, genau. Von CD starten, CD rausholen, fertig.
Also nee, ganz anderes Thema.
Nur weil ich es zufälligerweise benutze, heißt es nicht, dass ich Experte darin bin.
Genau,
das wollte ich sagen. Ich bin eigentlich Experte in gar nichts, also von dem her.
Das ist das Problem, wir haben auch keine Linux-Experten da.
Also außer Nico.
Und Nico ist nie da. Wer ist eigentlich dieser Nico? Nico, wer ist eigentlich Nico?
Der Nico heißt, ist doch immer da, komm.
Es heißt Nico, er heißt Bernd.
Warum heißt er jetzt
Bernd? Der imaginäre Freund, der nicht existiert.
Aha.
Und so wie jeder Benutzer auf Crouchern heißt.
Um nochmal den Bogen zu schlagen, am besten in einer Zusammenfassung.
Back to topic.
Hatten wir festgestellt, die meisten Leute wollen ein Backup in dem Moment, wo sie eines brauchen, aber feststellen, sie haben keins.
Und dann ist es zu spät.
Ja, was kann man denn stattdessen machen? Ich meine, wenn man jetzt zufälligerweise das Problem hat, man hat keins. Und man braucht die Daten trotzdem. Was könnte man da machen?
Dann überlegst du dir erstmal eine vierstellige Summe, die du bereit bist, Geld zu investieren, um diese Daten mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% wiederzubekommen.
Das nennt sich dann...
Wenn du diese vierstellige Summe beziffern kannst, können wir über weitere Wege nachdenken.
Forensische Datenwiederherstellung.
Mhm. Gut.
Also nur vierstellig.
Nein, eigentlich mehr.
Ich wollte gerade sagen, das soll eher sechsstellig sein,
glaube
ich.
Das hängt sehr von dem Problem ab.
Klar.
Dem benötigten Equipment und der benötigten Zeit. Wenn ich eine Festplatte komplett von außen nachbauen muss, weil ich quasi extrem verdreckte Platte habe aus den Festplatten selbst, dann brauche ich einen Reinstraum, kompetente Leute, Spezialisten, die selten sind. Der Reinraum an sich ist schon nicht günstig und viel Zeit. Extrem teuer. Ist es nur ähnlich wie vorhin Elektronik austauschen oder Laufwerksgeometrie nachparametrieren, dann geht das auch einfacher.
Also es folgt einfach der Idee von, ich habe eine Festplatte und es ist nie die gesamte Mechanik kaputt, sondern immer nur ein kleiner Teil darin. Und wenn ich den Rest der Platte nachbaue, kann ich vielleicht noch wieder Daten lesen. Okay. Also ein typischer Fall ist einfach Festplatten, die auf dem Tisch stehen und seitlich umkippen. Da bricht manchmal die Achse, die Festplatten aufhängt. Jetzt müsste man unter sauberen Bedingungen die Festplatten wieder auf eine neue Achse aufstapeln. Das ist aber nicht immer die Lösung, denn es könnte passieren, dass beim Umfallen auch noch Platten zusammengeschlagen sind und die Oberfläche neben den Magnetplatten beschädigt ist. Dann kriege ich nicht alle Daten raus, die auf den Magnetplatten drauf sind, nur die auf den unbeschädigten Platten. Das heißt, wenn ich so ein forensisches Verfahren wähle, bin ich a. viel geldlos für den Versuch und ich habe eine Wahrscheinlichkeit, dass hinten wieder Daten rauspurzeln.
Aber relativ niedriger.
Das hängt vom Problemfall ab. Aber den meisten Leuten reicht es, wenn du sagst, bist du bereit, jetzt 4.000 Euro in die Hand zu nehmen, um das wieder zu kriegen.
Das Antwort ist fast immer nein.
Mhm. Ja. Gut, was gibt es da für Alternativen, wenn man jetzt keinen Hardware-Defekt hat, sondern irgendwie, oh, ich habe aus Versehen Format C gedrückt.
Also, was mir über die Jahre hinweg sehr geholfen hat und mit dem ich eigentlich fast immer gute Erfahrungen gemacht habe, ist Testdisk.
Ja,
läuft auch jedenfalls sagen. Mal unter Linux, mein bevorzugtes Betriebssystem. Ich habe gehört, es soll es auch als DOS-Diskette oder USB-Stick-Version und irgendwas von da aus bootbar sein.
Ich dachte, USB-Sticks-Version ist, da läuft ein Linux, das automatisch dieses Tool startet.
Ja, also ist es jedenfalls Kommandozeilen-Tool. Und,
ach komm, Kommandozeilen-Tool, das ist so böse, das hat eine UI.
Ja, das stimmt. Für mich ist das auch eigentlich super schnucklig zu bedienen. Aber halt, wenn man irgendwie eine Maus gewohnt ist, ist das, und das einzige Eingabemedium ist, wird es irgendwie komplizierter. Man sollte ein bisschen lesen und dann kann man damit eine ganze Menge wiederherstellen. Eigentlich in allen meiner Fällen bin ich damit bis jetzt glücklich geworden.
Gut,
was kein Mechanikproblem war.
Ja, für Leute, die Standardtastaturen haben, ist es kein Problem. Es ist die Tastatur, die immer dabei ist. Es gibt ja so Spezialisten, die haben dann nur das Buchstabenfeld und keine Pfeiltasten, die haben vielleicht Probleme damit.
Ja, von der Bedienung her könnte das sein. Das stimmt.
Es gibt Tastaturen auch noch Pfeiltasten?
Ja.
Wie kann man Tastatur ohne Pfeiltasten machen?
Wofür brauchst du Pfeiltasten? Aber für die meisten Dinge kann man auch mit P, Q und den Buchstaben, die in der Software angegeben sind, navigieren. Das funktioniert ganz gut. Und ein weiteres Paket von TestDisk ist PhotoRec zum Wiederherstellen von Dateien.
Das war früher mal ein Programm, das nur Fotos wiederherstellen konnte?
Ja, mittlerweile kann es verdammt viel. Fotos diverser Dateiformate, Videos, Word-Dokumente, Excel-Dokumente, PDFs, jede Menge Kram. Erzeugt auf Betriebssystempartitionen leider Datenmengen, die nachher einen enormen Sortieraufwand erzeugen, in dem Sinn, dass alles, was irgendwie aussieht, als könnte es eine Textdatei sein, als Textdatei gespeichert ist.
Das heißt, es sind ja auch Textdateien. Es sind halt nur das Betriebssystem, das alle benutzen, nämlich Windows, hat halt viele davon.
Ja, genau. Und da steht dann ganz viel drin, was mal irgendwie ein HTML gewesen sein könnte oder eine DLL gewesen sein könnte, also irgendwie nicht binär ist. Und davon gibt es massig an Dateien, so Größenordnung bis 100 Kilobyte, manchmal auch darüber. Mit viel Aufwand, weil die Dateinamen definitiv mit PhotoRec alle weg sind. Jegliche Ordnerstruktur ist weg. Es wird einfach von vorn nach hinten oder, ja, ich glaube, das ist die typische Weise, das Dateisystem durch oder die Platte durchgegangen, die Daten analysiert und alles, was irgendwie aussieht wie ein File-Header, mit der nachfolgenden Daten wird gelesen. Das heißt, es funktioniert auch nicht, wenn größere Dateien auf verschiedene Bereiche von Speicherzellen aufgeteilt sind. Defragmentierung von Festplatten.
Ist es nicht immer so, dass es fragmentiert wird? Also im Normalfall.
Also ich nehme mal eine Speicherkarte aus dem Fotoapparat. Ich habe Fotos gemacht, ich lösche die Speicherkarte. Dann wird die CF-Karte oder SD-Karte innen drin das irgendwie zuordnen. Aber also auch physikalisch anders zuordnen. Aber logisch wird es hintereinander geschrieben erstmal.
Na genau. Aber erst du meinst nicht physikalisch hintereinander, oder?
Bei der SD-Karte, CF-Karte ist es ja logisch eigentlich der wichtigere Punkt, weil alles, was der PC sieht, nur der logische Teil ist. Den physikalischen Teil darunter sieht er ja gar nicht.
Okay.
Das macht ja der Controller auf Controller-Ebene, zum Ausgleich der einzelnen Speicherzellen. Okay. Sobald ich irgendwie eine Defragmentierung habe, also mal Dateien hatte, dann wieder Dateien weg sind, versucht das Dateisystem und das Betriebssystem, das irgendwie zu kitten, das heißt, diese Löcher zu schließen und da gibt es natürlich auch Defrag unter Windows als Programm, um das zu optimieren, da wird es dann kritisch, denn ein Teil der Daten kann dann wieder hergestellt werden und dann hat man halt zum Beispiel bei JPEGs irgendwo einen JPEG-Header, einen Teil vom Kopf und der Rest liegt irgendwo anders und dann kommen Dinge vor, dass man zwar nachher ein Bild sieht, ein Teil des Bildes, das Originalbild ist, dann kommen andere Bildelemente hinein oder es gibt eine Farbverschiebung nach grün und nach rot, also einen kompletten Rotlayer oben drüber, also der Datei ist jedenfalls beschädigt. Eventuell wiederherstellbar, meistens aber nur mit viel Aufwand. Hilft schon mal, um an viele Dinge ranzukommen, aber noch lange nicht an alles.
Also um das nochmal vom Verfahren her zu erklären, du hast irgendein Werkzeug, das kennt die Dateisystemlogik und liest rohe Dateisystemdaten und versucht dann da Sachen, die Dateisystem nicht standardkonform wären, drauf zu berechnen. Zum Beispiel Dateien, die noch existieren könnten, aber offiziell nicht mehr da sind. Dabei erzeugt es eine ganze Menge an Daten. Das heißt, wenn du eine Datei gelöscht hast und du möchtest sie von dem Datenträger wiederherstellen, brauchst du einen zweiten Datenträger, auf dem du alles, was du jetzt gerade in dieser rudimentären Logik von der Platte runterziehst, draufschreiben kannst.
Genau.
Im schlimmsten Fall. Es gibt natürlich auch die einfachen Fälle wie bei FAT-Dateisystemen, die man noch nicht komplett formatiert hat oder kaputt sind. Da kann man mit dem einfachen Undelete schon was machen, weil FAT markiert einfach nur den ersten Buchstaben als hey, die Datei ist gelöscht, die restlichen Buchstaben sind noch da.
Also wenn man tatsächlich weiß, ich habe jetzt da was gelöscht oder ich habe das Dateisystem, beispielsweise Speicherkarte auf dem Foto, das auf FAT, oder typischerweise auf FAT arbeitet, formatiert, egal ob in der Kamera oder im Rechner, Testdisk anwerfen, die Partition finden lassen, Partition wiederherstellen. Meistens hat man damit alle Probleme gelöst und steckt wieder am Punkt vorher. Hat man angefangen, das wieder neu zu formatieren und neue Fotos drauf gespeichert, extrem viele Fotos drauf gespeichert, wird es schwerer bis unmöglich, und das relativ zügig sogar, an die alten Daten wieder dran zu kommen.
Hängt aber zuverlässig auch, jetzt, ja?
Nochmal?
Zuverlässig an die
Daten, an die man drankommen wollte. Deswegen, wenn man an Daten wieder drankommen will, definitiv nicht mehr drauf schreiben, allerwichtigste Regel, und eigentlich zweitwichtigste Regel, wenn man die Möglichkeit hat oder wenn es wichtig genug ist, zweiten Datenträger besorgen, der mindestens gleich groß oder größer ist, einen
physikalische oder eine 1:1-Kopie des Datenstroms anlegen, am besten mit DDEVOF, und auf der Kopie arbeiten, damit man an dem Original später immer noch mal drankommt, wenn man auf der Kopie irgendwas kaputt gemacht hat. Und dann, wenn man dann mit einer Kopie arbeitet, auch noch eine dritte Platte dazu, auf der dann alles wiederhergestellte liegt. Und optimal nicht den eigenen Arbeitsrechner dafür nutzen, denn eine Wiederherstellung dauert oftmals auch mehr als eine Nacht, wenn das dann in Terabyte-Festplattengrößen geht.
Das war jetzt eigentlich ein wichtiger Punkt, dass du zum Wiederherstellen im Fehlerfall, wo du kein Backup hast, verdammt viele Datenträger haben möchtest, um Sachen zwischenspeichern zu können.
Große, verlässliche Datenträger und eigentlich auch nicht einen Laptop, der zwar leise ist und wenig Energie braucht, aber halt irgendwie mit der Bandbreiten Limitierung leben muss, die USB-Schnittstellen so liefern, sondern man möchte eigentlich im Zeitalter von SATA Schnittstellen für Festplatten alles in SATA-Schnittstellen direkt anschließen und direkt darüber laufen lassen.
Also man möchte halt möglichst viel, möglichst schnell haben, weil du machst dir keine Freude damit, das Ding noch runterzuschrauben, künstlich oder unkünstlich.
Ja. Und bei mechanischen Problemen von Festplatten sowieso sofort ein Backup, möglichst zügig ein Backup, das heißt, wenn die Festplatte einmal ausgeschaltet wurde, anschalten, nicht noch 10-mal neu ausschalten und neu anschalten, nicht langsam mit USB irgendwie drauf rumrödeln, mit einem USB-Controller aus einem billigen USB-Festplattengehäuse, sondern eigentlich möglichst direkt über einen eigenen Rechner, den man für solche Zwecke hoffentlich irgendwo noch, der kann ja alt sein, der braucht Hardwareleistung nicht viel haben, aber SATA-Schnittstellen, Festplatten und irgendwas zum Bedienen und dann reicht das eigentlich schon.
Und für die Zeit eurer Wiederherstellung wollt ihr irgendein brauchbares Arbeitsgerät haben, mit dem ihr gerade arbeiten könnt.
Ja. Also gut ist irgendwie einen alten Rechner daheim zu haben, den man vielleicht sowieso schon übrig hatte, mit dem man dann nutzen kann. Und den eigenen Arbeitsrechner weiter als eigenen Arbeitsrechner und vor allen Dingen auch ein System haben, mit dem man im Internet surfen kann und sich Informationen beschaffen kann. Was könnte man noch tun? Woran hat man noch nicht gedacht? Was könnte passiert sein?
Zusammenfassend ist der Fehlerfall eigentlich so garstig, er ist geldaufwendig, weil ich Datenträger brauche, er ist zeitaufwendig, weil ich mich ein bisschen mit Dateisystemlogik beschäftigen muss, die mich vorher noch nie interessiert hat.
Auch zeitaufwendig, weil ich unter Umständen erstmal Festplatten kaufen und bestellen muss und geliefert bekommen muss.
Und er hat nur eine Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert.
Ja. Also die einfachere Lösung ist einfach neuen Rechner kaufen und weiterarbeiten mit was man noch hat irgendwie. Weil meistens lohnt sich eh nicht, um Sachen wiederherzustellen.
Naja, die Frage ist ja eigentlich genau die gleiche, wie wenn man es professionell machen lässt. Bist du bereit, das Geld dafür auszugeben? In dem Fall, sagen wir mal, Ressourcen dazu auszugeben. Ich meine, Zeit und
Beschäftigung.
Arbeit ist auch eine Ressource.
Aha. Ich halte jetzt mal die Kosten für ein Backup daneben. Ich habe die Platte damals für 120 Euro gekauft. 2 Terabyte dachte mir halt ewig. Na, bis ich sie kaputt gemacht habe. Aber annähernd ewig. den ersten Command rauszufischen, ich glaube, den packe ich auf die Webseite drauf. Der hat mir ein bisschen gebraucht nachzuschauen. Bis ich die passenden Parameter hatte, um diesen intelligenten Kopierbefehl sinnvoll hinzukriegen, 6 Stunden Zeitaufwand. Natürlich, die erste Sache
macht man Backup. Was macht da der Zieldatei, Quelle Zieldateisysteme? Weil die geben einen Einfluss auf aus die Ausführung deines Befehls.
Ich kopiere von der EXT-Dateisystemfamilie nach EXT-Dateisystemfamilie.
Ja, das ist vielleicht noch eine dumme
Frage. Das ist tatsächlich wichtig.
Aber
da liegt noch Krypto unten drunter.
Ich habe noch eine dumme Frage. Warum hast du nicht einfach so ein Tool wie Duplicity hergenommen? Wo du ihm sagst, ha, hier gibt's Dateien. Mach bitte ein Backup mit des Rsync auf dieser Stelle.
Weil ich Duplicity zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte. Es klingt gerade so, als wäre es ein Rapper um Rsync.
Es ist es auch. Es gibt sehr, sehr viele Rapper um Rsync. Die teilweise sind und
es gibt,
teilweise
es gibt auch einen Online-Dienst, den man sich selber aufsetzen kann, der das für einen dann automatisiert macht. Da muss man es nur noch einprogrammieren. Da muss man sich nicht mal um selbst um die Contracts kümmern, weil das macht das Tool für dich.
Also wenn du ein Ubuntu-Nutzer bist, dann hast du so einen schönen Bildschirm, wo du mit den Windows-Taste reinkommst und wenn du da Backups tippst, dann gibt es ein Tool und das nennt sich Backups und eigentlich ist es Duplicity und das ist halt schon schön GUI, man kann in 3 Minuten das Ding runter konfigurieren und es macht Backups über SSH, über Rsync und naja, verschiedene Ansätze.
Also ich habe eine ganze Weile gebraucht, als mir klar war, ich möchte von meinem Laptop die Daten, also meine Homeparty schon sichern. Oh, noch kurz mal reinwerfen wollte, wenn ihr ein Backup habt, testet, ob ihr es wiederherstellen könnt. Das ist die wichtige Sache.
Ja, genau. Also das macht das Duplicity auch. Und er macht auch regelmäßig neue, wenn er meint, vielleicht ist es zu alt. Achso, jeden 2 Monate. Mhm.
Oder so. Als das letzte Mal mein Laptop kaputt ging, ich habe schon die Erfahrung gemacht, das Backup wieder herzustellen. Also da weiß ich auch schon, wie es funktioniert. Ich brauche ca. 12 Stunden, um ein Basissystem aufzusetzen, mit dem ich arbeiten kann, bevor ich meine Nutzdaten reinkopiere.
Das ist ganz lange.
Die 12 Stunden verteilen sich über mehrere Tage, weil du immer wieder feststellst, oh, das Programm habe ich noch nicht drauf, aber ich kann doch nicht arbeiten ohne.
Ja, ja, okay.
Man könnte, ja, man müsste sich selber auch so Dings schreiben, dass es dann einem bestimmte Sachen noch abnimmt, damit man es wieder herstellen kann.
Kann man nicht einfach das File-Log, App-Log irgendwo ablegen, damit man das sofort durchspielen kann?
Ich habe tatsächlich ein Admin-Logbuch, wo ich reinschreibe, welche Programme ich installiere, aber auch das reicht nicht immer.
Okay. Ich stelle mir das so vor, wenn ich das Uplog hernehme und das gleiche Betriebssystem nochmal installiere, dass es dann relativ trivial sein sollte, weil das Log eigentlich alles erhält, was man irgendwann mal installiert hat, inklusive Updates. Mhm. Also sollte das eigentlich mit einem Knopf durchgehen, außer du hast irgendwelche ganz komplizierte Dependency-Konflikte gehabt.
Also mein Paketmanager sagt mir, dass Duplicity eine verschiedene Zahl von Backends unterstützt. Anscheinend FTP, Amazon S3,
Das ist das Glacier übrigens. Ja. S3 heißt es.
Ja. Google Docs, Ubuntu One und R-Sync.
Mhm. Also insbesondere auch über verschiedene Kanäle, zum Beispiel SSH. Hm.
Das ist natürlich nett, ein R-Sync über SSH auf einen beliebigen Rechner.
So macht meinem Rechner das.
Mhm. Klingt echt nach einer Option.
Es ist ganz trivial aufzusetzen.
Also um mal kurz die Async-Parameter rauszufischen, die ich jetzt im Laufe der Zeit durch Ausprobieren kennengelernt habe, dass ich haben möchte. Ich möchte eigentlich meine Home-Partition sichern, und zwar komplett. Und dann glaube ich, doch nicht komplett, denn alles, was im Ordner TMP liegt oder im Ordner .mozilla, so Firefox-Backups brauche ich eigentlich nicht.
Dafür gibt es doch Sync.
Ich festgestellt, die ganzen Sachen, diese Window-Manager-Geschichten haben Ordner .cache und dann gibt es noch einen Müllordner und der Fotobetrachter hat auch so ein Kram, ist also alles das nicht. Dann habe ich Ordner, in denen ich Software kompiliere und die Zwischenschritte von diesem Kompilator sind mir eigentlich auch total egal. Also weg damit.
Wieso hast du das im Home-Verzeichnis?
Es ist alles irgendwo unter
Home. Wieso nicht?
Ich gehe von Home rekursiv runter.
Ja, ja, aber wieso ist das in Home rein?
Warum nicht? Weil wenn du Software kompilierst, dann tust du das auch immer in deinem Home-Verzeichnis.
Ich mache das auf meinem VAR-Temp oder auf dem Temp.
Der ist nicht groß genug. Okay, das ist bei mir dann wäre kein Problem, weil meistens will ich die Software nachher nochmal haben und ich will es nicht neu kompilieren, wenn ich meinen Rechner mal neu gebootet habe. Also mach es immer um.
Und dann habe ich die Parameter A für Archive, das heißt Dateisystemstempel, wann das Ding erstellt und bearbeitet wurde, bleiben erhalten.
Du hast noch 20 Sekunden, glaube ich.
Hardlinks.
Also 10 eher.
Ganz viele Excludes hinten dran. Und ganz wichtig für Binärdateien, der Befehl --inplace. Wenn ich den Befehl abbreche und später fortsetze, wird er eine Binärdatei weiterschreiben und nicht nochmal von vorne anfangen. Ah. Und damit habe ich einen intelligenten Kopierbefehl, den ich auch über Netzwerk benutzen kann.
Hm. Cool.
Kopieren in mehreren Schritten.
Cool. Ja, R-Sync ist was ganz Tolles. Mir wurde damals gesagt, Nebenprodukt von Samba.
Also auf jeden Fall empfehlenswert, sich damit auseinanderzusetzen.
Gut, das war Dev Radio Folge Nummer, keine Ahnung.
162.
Dankeschön für den Thema Backup-Strategien. Im Studio waren Reiki,
Franz,
Markus,
Dommel
und Jens.
Und wir hören uns in 2 Wochen.